Ja, meine Lieben, wir sind also jetzt schon im 7. Schöpfungstag, am Tag der Ruhe, aber wir haben trotzdem genug zu tun. Also die Elohim ruhen. Wir haben verfolgt dieses Schöpfungswerk der Elohim und haben so im Laufe der Zeit festgestellt, dass auch die Elohim während dieses Schöpfungsgeschehens ja eine Entwicklung durchmachen. Das ist also das ganz Wesentliche. Und zwar machen sie eine Entwicklung insofern durch, als sie sich zu einem Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln. Es sind also zunächst 7 Elohim, die schon herübergekommen sind vom alten Mond, von der alten Sonne, vom alten Saturn, ja, die eigentlich schon vor dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Wobei das Wort vor sehr mit Vorsicht zu genießen ist, weil die Zeit spielt da keine Rolle mehr. Wie drückt man es aus? Also die Zeit beginnt erst auf diesem alten Saturn, also dem ersten Ursprung unserer ganzen Entwicklungskette. Wir stehen mit unserer Erde jetzt auf der 4. Entwicklungsstufe. Aber es gab jedenfalls abseits dieser Entwicklung, sagen wir einmal, abseits dieser Entwicklungskette gab es schon geistige Wesenheiten. Also was mit dem alten Saturn beginnt, beginnt eben damit, dass geistige Wesenheiten ihre Tätigkeit entfalten. Die Elohim selber stehen dabei zunächst einmal eher im Hintergrund, sie wirken auch mit, sie haben also damals die Menschheitsstufe schon hinter sich, das heißt, sie sind damals im Rang der Engel, vergleichbar unseren heutigen Engelwesenheiten. Und ihre eigentliche Aufgabe in unserer planetarischen Entwicklungskette entfalten sie eben vor allem jetzt während der Erdentwicklung. Während der Erdentwicklung steigen sie zu den eigentlichen Schöpfergöttern auf, die also unmittelbar tätig sind um unsere Erdenwelt. Und zu unserer Erdenwelt zählt aber auch der ganze zugehörige Kosmos dazu, muss man gleich dazu sagen. Also es ist ein großes Gebilde. Also da sind sie die eigentlichen Schöpfergötter. Zunächst also 7 Elohim. 7 sehr unterschiedliche Elohim, die aber im Zuge dieses Schöpfungswerkes zu einem Gemeinschaftsbewusstsein heranwachsen, und zwar indem sie sich also auch vornehmen, ein Wesen zu schaffen, das dann das gemeinsame Abbild dieses eben Gemeinschaftsbewusstseins ist, und das ist der Mensch. Der Mensch ist also das Bild dieser Gemeinschaft der 7 Elohim. Nicht eines einzelnen Elohim, sondern dieser Gemeinschaft. Und noch etwas war ganz wichtig, indem die Elohim dieses Gemeinschaftsbewusstsein entwickeln, wirkt durch sie etwas Höheres. Also die Elohim sind ja zwar sehr hochentwickelte Wesenheiten, ich meine, man muss sich vorstellen, Wesenheiten, die also fähig sind, so einen ganzen Kosmos zu schaffen im Grunde. Also die Erde samt zugehörigen Kosmos, und der ist also eine riesige Welt im Grunde, wenn man es jetzt räumlich alleine nimmt. Da gehört schon sehr viel dazu, und trotzdem sind sie in der Ordnung der Hierarchien nicht etwa ganz oben. Also sie sind eigentlich die untersten der sogenannten Götter, wenn man so will. Also wenn ihr euch erinnert an die Hierarchienlehre, wie sie auch in der Kirche gegeben ist und wie sie auch richtig ist, dann gibt es zunächst einmal die Engelwesenheiten, da gibt es 3 verschiedene Stufen. Es gibt die Engel, es gibt die Erzengel, die schon sehr mächtige Wesenheiten sind. Es gibt darüber die Urengel, die sind noch gewaltigere, die wirken zum Beispiel in all dem, was unsere Kulturepochen sind, also Träger der Kulturepochen, die stehen dahinter, oder überhaupt Träger aller großen zeitlichen Entwicklungszeiträume. Also überall dort, wo etwas zeitlich sich entwickelt, zeitlich sich entfaltet, da stehen diese Urengel oder Archai, wie sie auch genannt werden. Archai heißt immer, also sie erreichen zum Anfang zurück und verbinden eigentlich immer den Anfang mit der Gegenwart und erzeugen dadurch eine gewisse zeitliche Ordnung. Sie begegnen uns im Übrigen auch in der Schöpfungsgeschichte, das wissen wir, dort treten sie nämlich als Yom, als die Schöpfungstage auf. Die Schöpfungstage sind nämlich nicht irgendwas, was man mit dem Kalender misst, sondern es sind Wesenheiten. Und es sind eben diese Archai oder Urengel, nur werden sie in der Bibel eben Yom genannt. Das sind also Zeitwesenheiten. Und die Elohim selber schaffen durch diese Urengel, durch diese Yom. Es gibt also wieder sieben führende Urengel, das sind eben die sieben Schöpfungstage, und jeder übernimmt zu einem bestimmten Zeitpunkt die Führung, ist also der hauptsächlich Tätige, aber die anderen sechs wirken trotzdem im Hintergrund auch immer mit. Es geht nur sozusagen die Führung an einen anderen dieser Urengel über. Darüber stehen die Elohim, sie benötigen diese Zeitgeister vor allem auch deshalb, weil sie sich selber aus der eigentlichen Erdenwelt herausgezogen haben. Sie bleiben also mit ihrem ganzen Kosmos zwar verbunden und namentlich mit der Sonnenwelt verbunden, aber aus unserer Erdenwelt ziehen sich die Elohim heraus und bearbeiten das gleichsam von außen. Und während die Urengel selber, die Zeitgeister selber unmittelbar auch in der Erdenwelt tätig sind. Das sind also sozusagen die Abgeordneten oder Untergeordneten der Elohim, die hier wirklich vor Ort ausführend tätig sind. Die Elohim bleiben mit der Sonnenwelt verbunden. Das ist ein sehr interessanter Schritt, den es in dieser extremen Form vorher auf den früheren planetarischen Entwicklungszuständen nicht gegeben hat. Sie erlangen dadurch nämlich etwas ganz Neues. Sie erlangen dadurch auf ihre Art eine Art Gegenstandsbewusstsein. Das heißt, sie trennen sich vollständig von dem, was sie eigentlich selber hervorbringen und stellen sich dem gegenüber und entwickeln dadurch eine neue Art des Bewusstseins. Nämlich eine Art Gegenstandsbewusstsein, das aber im übertragenen Sinn aufzufassen ist, weil es nicht um äußere Gegenstände geht, sondern es geht um ein sich gegenüberstellen in der Seelenwelt. Dazu muss man sagen, oder erinnern daran, die ganze Schilderung der Genesis, also des ersten Kapitels überhaupt der Genesis, also wo diese sieben Schöpfungstage geschildert werden, das spielt sich in der Seelenwelt ab. Da ist überhaupt nichts davon geschildert, was in der äußeren Welt passiert. Also alles, was da entsteht, entsteht einmal im Seelischen. Noch nicht in der äußeren Welt. Nicht einmal im Ätherischen noch. Also nicht einmal in der Welt der Lebenskräfte. Davon ist zumindest nicht die Rede. Das heißt nicht, dass sich nicht währenddessen schon in der Ätherwelt und sogar in der physischen Welt etwas tut, aber der Blickwinkel, von dem es betrachtet wird, ist sozusagen Moses, der Eingeweihte, der das sieht, schaut eigentlich ins Bewusstsein der Elohim bis zu einem gewissen Grad hinein. Was die seelisch erleben, das schildert er. Und da wird also unsere ganze Erdenwelt veranlagt. Aber es gibt jetzt in dieser Seelenwelt einen hellen Bereich, einen lichten Bereich. Licht heißt, dass da das Licht des Geistes, das schöpferische Licht, unmittelbar hineinstrahlt. Das ist die Welt, in der die Elohim selber verbleiben. Das ist das, was dann hier genannt wird Hashamayim, also die himmlischen Gewässer, interessanterweise, weil Mayim ist Wasser und Hashamayim sind die himmlischen, die durchfeuerten Gewässer. Ich kenne fast zum Feuerwasser oder so ähnlich. Aber hat nichts mit den alkoholischen Getränken zu tun. Das ist also die Welt, die vom Licht des Geistes oder vom Feuer... Ja, der Geist ist ein bisschen frisch. Das hat gerade gedacht. Bitte? Zeitlang war es so warm, ja. Ich habe aber gar nichts geschraubt daran. Also diese himmlischen Gewässer sind zugleich die durchlichteten Sphären und die Erdenwelt ist finster. Finsternis. Finsternis heißt, das Geistige scheint dort zunächst noch nicht hinein. Das heißt, es ist etwas, wo keine Schöpferkräfte drinnen walten, es ist ein geistferner Ort. Ein Ort, der so geistfern wie es jetzt zunächst einmal die Erdenwelt ist, sowas gab es vorher auch noch nicht. Also da wird eine sehr interessante Polarität geschaffen, eine ganz wichtige Polarität, und wir müssen das so auch für unsere Entwicklung als Menschen im Hintergrund halten, dass wir zunächst einmal in einen geistfernen Ort versetzt sind. Aber die Elohim andererseits gerade durch diesen Kontrast, sie selber leben im Geisteslicht, schauen aber auf ihre finstere Welt, die sie aus sich herausgesetzt haben, die ihr Werk eigentlich ist. Auf das schauen sie, und in diesem Spiegel erkennen sie sich selber. Und zwar erkennen sie sich aber so, dass sie sich nicht als einzelne Elohim daran erkennen, sondern eben ihr Gemeinschaftsbewusstsein erwacht sehr stark daran. Das geht von Schöpfungstag zu Schöpfungstag immer weiter. Je mehr Schöpferkräfte sie jetzt von außen da hinein dirigieren in diese Welt, um sie umzugestalten, diese finstere, zunächst finstere Welt, umso mehr reift ihr Gemeinschaftsbewusstsein, umso mehr erkennen sie davon aber auch. Und sie bringen dadurch eine ganz starke Entwicklung auch in ihr eigenes Ich-Bewusstsein hinein. Also es entsteht jetzt eine neue Art, langsam, allmählich eine neue Art des Ich-Bewusstseins bei den Elohim. Wobei man dazu sagen muss, das Ich, so unglaublich das scheinen mag, ist bei den Elohim das unterste Wesensglied. Also so wie wir als Äußerstes und Niederstes unter Anführungszeichen den physischen Leib an uns tragen, so ist bei denen das Äußerste das Ich. Und dahinter sind viele höhere Wesensglieder. Also das Ich ist das Alleräußerste bei ihnen. Und wir haben auch in der Vergangenheit darauf hingewiesen, dass das Ich, jede Wesenheit, jede geistige Wesenheit, wenn sie sich entwickelt, geht einmal durch die Stufe der Ich-Entwicklung durch. Also da fängt mit der Stufe des Ich, fängt es an, dass man ein geistiges Wesen ist. Vorher ist man nur Geschöpf. Wenn man ein Ich hat, kommt der schöpferische Funke hinein. Also die Tiere zum Beispiel haben kein eigenes individuelles Ich. Sie haben ein Gruppen-Ich, die Gruppenseele der Löwen und so weiter, oder der Tiger oder der Giraffen oder der Affen oder sonst was. Die haben ein Ich, aber nicht das einzelne Tier. Nur die ganze Gruppe hat ein Gemeinschaftsbewusstsein und ein gemeinschaftliches Ich. Also erst mit dem Ich fängt man an, eine geistige Wesenheit wirklich zu sein, die also durch das Ich Schöpferkräfte hereinholen kann oder wodurch das Ich Schöpferkräfte wirklich hereinkommen können in das einzelne Wesen. Das heißt, dann kann das einzelne Wesen schöpferisch tätig werden. Wir haben oft davon gesprochen, das Ich ist so etwas wie ein Tor in diese schöpferische Welt hinein. Im Grunde nichts anderes. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Tor, das weiter oder enger sein kann, aber dadurch kommt Schöpferisches herein. Es ist aber ein großer Unterschied daran, wie es hereinkommen kann. In der Vergangenheit war es nämlich so, dass es in gewisser Weise zwangsläufig das Schöpferische hereingekommen ist. Wenn Wesenheiten die Stufe der Ich-Entwicklung erreicht haben, dann kam eben von den Hierarchien, die darüber sind, strömten geistige Kräfte herein, letztlich von der Trinität oben ausgehend. Das heißt, die Trinität schafft frei im Geistigen, erschafft etwas aus dem Nichts heraus. Wir haben davon gesprochen, dass das eigentlich der sogenannte Nirvana-Plan ist. Über den kann man im Grunde gar nicht viel sagen. Man kann ihn ohne weiteres mit Nichts übersetzen, nur aus diesem Nichts stammt alles. Man denke an den schönen Ausspruch in Goethes Faust, nicht? In deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Da ist der Faust mit Mephisto im Gespräch und der Mephisto schildert ihn eben das Nichts, und der Faust sagt, na, aber jetzt erst recht, in deinem Nichts hoffe ich, das All zu finden. Das ist ganz wörtlich zu nehmen. Dort ist die schöpferische Quelle, aus dem alles hervorgegangen ist. Von dort strömt es, die Trinität hat in voller Freiheit also dort alle Gestaltungsmöglichkeiten. Von dort kommen die schöpferischen Impulse herunter und fließen dann, könnte man sagen, durch alle Hierarchien, durch alle geistigen Hierarchien herunter, bis zu diesen Wesenheiten, die jetzt gerade ihr Ich entwickeln, bis dort hinein. Und immer die Stufe der Ich-Entwicklung wird auch bezeichnet als die Menschheitsstufe. Also alle geistigen Wesenheiten haben irgendwann einmal eine Art Menschheitsstufe durchgemacht, allerdings unter ganz anderen Bedingungen als wir heute. Also man darf nicht daran denken, dass das immer eine Wiederholung des Gleichen ist. Also vorher haben es halt die Engel durchgemacht, dann haben es die Erzengel vorher noch durchgemacht, die Urengel und so weiter und so weiter. Und es ist immer das Gleiche. Nein, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das heißt, ich ist durchaus nicht dasselbe. Wenn wir vom Ich der Engel etwas sprechen, ist das anders geartet als das Ich des Menschen heute. Und wenn wir vom Ich der einzelnen Elohim sprechen, ist das anders geartet als unser menschliches Ich. Abgesehen davon, dass natürlich einmal das Ich der Elohim ein gewaltig großes Tor ist in die schöpferische Welt und unser Ich ist ein ganz kleines Tor. Das ist einmal sicher ein prinzipieller Unterschied und auch das Tor, das die Engelwesenheiten öffnen können, ist schon wesentlich größer als unser Ich. Aber der große Unterschied ist, dass unser menschliches Ich grundsätzlich darauf veranlagt ist, in Freiheit dieses Tor zu öffnen und zu schließen. Wir sind die ersten Wesenheiten, die das können. Vorher ist es zwangsläufig in gewisser Weise passiert. Das heißt, es fließt dieser schöpferische Impuls von der Trinität durch die ganze Hierarchien, durch die ganzen Hierarchien herunter bis in das Ich dieses Wesens, das dann ganz unten steht, am untersten Ende der Entwicklungskette, das also gerade erst aufsteigt zum schöpferischen Wesen und im Grunde braucht es selber gar nichts tun, als diesen Impuls entgegenzunehmen. Es wirkt dann zwar dieser Impuls durch das einzelne Wesen in die Welt hinein und dadurch entsteht schon eine ganz andere Wirkung, als wenn die Trinität sozusagen unmittelbar von der Peripherie her schaffen würde. Es ist doch durchaus ein neuer Impuls, wenn jetzt viele Zentren entstehen, von denen zwar ein gleichartiger Impuls, aber auf ganz andere Weise von einzelnen Zentren ausstrahlt. Das bringt eine ganz neue Perspektive hinein in die Entwicklung. Aber beim Menschen kommt es eben bei uns Menschen kommt es jetzt zusätzlich hinzu, dass wir dieses Tor öffnen und schließen können, aus Freiheit heraus. Das heißt,
kann man mit einem anderen Wort sagen, dass wir Verbindungen schaffen können?
Ja, wir können uns verbinden eben überhaupt mit der ganzen Kette der Hierarchien über uns bis zur Trinität letztlich hinauf. Wir können, das ist sogar das ganz Interessante, und auf das kommen wir gleich, wir haben sogar den unmittelbaren Zugang zur Trinität. Das haben die anderen Hierarchien nicht, außer die höchsten Hierarchien, den unmittelbaren Anblick Gottes haben. Also das heißt, die Seraphim, die Cherubim, bis zu einem gewissen Grad die Throne noch, die erste Hierarchie, die oberste Hierarchie, die haben den unmittelbaren Anblick der Gottheit, die anderen nicht. Das heißt, sie bekommen das, was sie an schöpferischen Impulsen aufnehmen, vermittelt durch die Hierarchien, die über ihnen stehen. Diese Möglichkeit hat prinzipiell der Mensch auch, aber er hat zusätzlich die Möglichkeit, direkt aus der Trinität etwas zu empfangen. Und das schauen wir uns jetzt noch genauer an. Das hängt nämlich mit den Elohim zusammen. Also die einzelnen Elohim sind zunächst einmal so wie alle anderen Hierarchien, dass sie keine Freiheit haben, dieses Tor zu öffnen oder zu schließen. Sie nehmen Impulse von höherer Stelle sozusagen entgegen. Aber es ändert sich etwas daran, in dem Moment, wo sie immer mehr zu diesem Gemeinschaftsbewusstsein zusammenwachsen. Durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein wirkt jetzt etwas Höheres, und zwar der Christus selbst. Das heißt, in Wahrheit ist der eigentliche unmittelbar tätige Weltenschöpfer, oder von dem unmittelbar die Impulse ausgehen, ist der Christus selber. Und er wirkt durch die Elohim, und zwar durch die Gemeinschaft der Elohim. Nicht durch einen einzelnen Elohim, sondern durch die Gemeinschaft der Elohim. Also dieses Christuswort, das wir aus der Bibel kennen, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, so bin ich mitten unter ihnen, das ist etwas, was auf höherer geistiger Ebene schon lange vorher gilt. Also auch dort, wenn sich geistige Wesenheiten sozusagen in seinem Namen versammeln, dann kann durch dieses Gemeinschaftsbewusstsein, das da entsteht, der Christus durchwirken. Nicht durch einen einzelnen, durch ein einzelnes Wesen zunächst einmal, auch bei den Hierarchien nicht. Also durch einen einzelnen Elohim wirkt nicht der Christus unmittelbar. Aber wenn sie sich zusammenschließen. Allerdings ist eben der Christus insofern eben auch etwas Besonderes. Natürlich auch innerhalb der Trinität etwas Besonderes. Als dort, wo er durch seine Gemeinschaft hineinwirkt, er immer mehr den Impuls hineinbringt, von innen her den Impuls hineinbringt, dass er seine schöpferischen Kräfte den unter ihn stehenden Wesen nicht aufzwingt, nicht aufdrängt, sondern ihnen zur freien Verfügung schenkt, in gewisser Weise. Und das heißt, vom Christus geht in gewisser Weise der Impuls aus oder der Wunsch aus, dass das, was er an Schöpferkräften geben kann, dass das in Freiheit aufgenommen wird. Nur die andere Seite, die dazu gehört, es müssen eben auch Wesen da sein, die es in Freiheit aufnehmen können. Die gab es bis jetzt im Grunde noch nicht. Also durch die ganzen planetarischen Entwicklungsstufen gab es diese Wesenheiten noch nicht, die in Freiheit diesen Impuls aufnehmen konnten. Also es ist einfach das Tor des Ich aufgegangen und dann rauscht der Impuls, sozusagen der schöpferische Impuls herein und sie haben keine Möglichkeit, das zu verweigern oder freiwillig auch anzunehmen. Selbst wenn es von oben als freiwilliges Geschenk gedacht ist, das Loch geht auf und der Impuls fällt sozusagen herein. Jetzt erstmals bei den Elohim, bei der Gemeinschaft dieser sieben Elohim, passiert eben das Neue, dass ihr Ich, ihr Gemeinschafts-Ich, das ist was Neues eigentlich, also sie verschmelzen sozusagen teilweise zumindest zu diesem Gemeinschafts-Ich. Dieses göttliche Ich, dieses Elohim-Ich, begibt sich auf den Weg hin, diese Freiheit zu entwickeln. Vorbereitet ist das eben gerade dadurch, dass sie auch dieses Gegenstandsbewusstsein in der Seelenwelt entwickeln zu dieser Zeit. Dass sie also einen Bereich haben, wo sie, in dem sie zwar selber drinnen leben, wo das geistige Licht hereinstrahlt, aber sie haben vor sich einen Bereich, der finster ist, der ihre eigene Schöpfung ist, in das aber das Geisteslicht zunächst nicht hineinstrahlt. Gerade daran lernen sie sozusagen, was Freiheit ist. Weil wenn das sofort auch wieder ergriffen würde vom Geistigen und umgeschaffen würde, dann würde das verschwimmen und sie könnten sich dem nicht gegenüberstellen. So erleben sie das zunächst einmal. Also das heißt, dieses Gemeinschafts-Ich der sieben Elohim ist etwas, was auf dem Weg zur Freiheit ist. Und das Interessante ist, wir haben das letzte Mal das schon angedeutet, erreicht es dieses Ziel in dem Moment, wo sie in ihrer Entwicklung so weit sind, dass sie dieses Ich hinopfern können. Das ist jetzt das Spannende. Weil wir sagten, das Ich ist ihr unterstes Wesensglied. Und die Entwicklung geht an sich immer so weiter, dass die Wesenheiten entwickeln sich dadurch, dass sie eben ihre eigenen Wesensglieder weiterentwickeln und jeweils das Unterste ist am Ende der Entwicklung überflüssig geworden, das geben sie ab, das opfern sie hin an die Welt. Und andere Wesenheiten können mit den Kräften, die da drinnen stehen, dann unter Umständen etwas anfangen. Und das heißt, es geht über an andere Wesenheiten, aber sie selber benötigen es für ihre eigene Entwicklung nicht mehr. Bei uns wird es einmal als nächste Stufe so weit sein, dass wir den physischen Körper nicht mehr für unsere weitere geistige Entwicklung brauchen. Im Moment brauchen wir ihn noch, weil wir als Menschen ganz stark, also mit Hilfe des physischen Leibes, unsere Individualität erleben, mit dem wir uns da ganz stark von der Welt trennen können, ihr gegenüberstellen. Wir entwickeln nämlich auch dieses Gegenstandsbewusstsein, nur wir entwickeln es in der sinnlichen Welt, in der physisch-sinnlichen Welt. Die Elohim haben es in der Seelenwelt entwickelt. Dort können es wir noch nicht so recht, aber die Elohim dafür können es in der physischen, sinnlichen Welt nicht. Also die sind ihnen eigentlich gar nicht zugänglich. Also sie erleben es nur von der seelischen Seite her, nicht von der äußeren sinnlichen. Aber wir erleben hier in der sinnlichen Welt dieses uns gegenüberstellen einer letztlich sehr stark entgeistigten Welt. Die Erdenwelt ist gerade diese stark entgeistigte Welt, weil sich ja die Elohim daraus zurückgezogen haben. Und jetzt sicher es wirken dann die Archai, die Urengel, Yom, die Schöpfungstage, die wirken noch darin und untergeordnetere geistige Wesenheiten, die wirken bis zu einem gewissen Grad, also gewisse schöpferische Impulse wirken natürlich trotzdem in unserer Erdenwelt noch, auch heute noch nach, geht aber immer mehr zurück auch hier, aber das sind nicht so die ganz großen Impulse und überhaupt wir heute sehen nur mehr die materielle Außenhülle im Grunde. Nicht nur, wenn wir sinnlich in die Welt schauen, sehen wir die verfestigte äußere Schale, das ist das Abgestorbene, das ist das, was gerade nicht mehr schöpferisch ist, das geworden ist, fertig ist in einer gewissen Weise. Aber gerade daran, an diesem absolut Toten, an dem, was aus dem Geistigen herausfällt, in dem spiegeln wir uns und da erleben wir unser eigenes Ich darin. Also diesen Spiegel brauchen wir, diesen Spiegel haben wir auch in unserem physischen Leib gegeben. Auch der ist letztlich so ein praktisch toter Spiegel, an dem wir unser Ich erleben. Also wir erleben unser Ich-Bewusstsein in zweifacher Weise. Einerseits, dass wir uns an der sinnlichen Außenwelt spiegeln, andererseits noch innen an unserem physischen Organismus, namentlich auch an unserem physischen Gehirn. Also etwa wenn wir denken oder so, wenn wir Bewusstsein entwickeln, dann spiegeln wir uns unsere geistige Tätigkeit, die eigentlich dem Denken zugrunde liegt und dann das Astralische ergreift, das Ätherische ergreift und das wird aber dann abgetötet an unserem physischen Gehirn. Und genau in dem Moment wird es uns bewusst. Also die eigentlichen Gedanken, die Gedankenformen zum Beispiel sind Ätherformen, also wir holen was aus dem Geistigen, tragen es herunter bis ins Ätherische, da sind es lebendige Wachstumsformen, das ist zum Beispiel das, was Steiner das lebendige Denken nennt, das lebt dort drinnen. Das lebendige Denken ist nicht an das physische Gehirn gebunden, ja eigentlich ist das Denken selber überhaupt nicht ans Gehirn gebunden, aber wir brauchen das Gehirn, um uns unserer Gedanken bewusst zu werden, unserer Gedanken. Die Gedanken sind nämlich das, was durch das Denken erschaffen wird, aber jetzt festgehalten wird, eingefroren wird, abstirbt und das passiert durchs physische Gehirn und das wird festgehalten. Das geht so weit, dass sich das physische Gehirn eigentlich genau nach diesen Denkprozessen bildet und umbildet. Das weiß im Übrigen auch die Gehirnwissenschaft, die Hirnforschung weiß das sehr deutlich. Ich meine, es kommen halt dann viele nicht drauf, dass das eigentlich das Geistige dahinter ist, dass das baut, aber man kann richtig zuschauen dem Gehirn beim Denken, nämlich was passiert, wenn wir denken, dann wird dauernd umgebaut da im Gehirn irgendwo. Das ist also eine ständige Werkstatt da oben. Also eigentlich passiert da nichts anderes, als dass die Ätherkräfte dauernd abgetötet werden und sich dann in bestimmten Gehirnstrukturen, in bestimmten Nervenverbindungen materialisiert, könnte man gerade zu sagen. Und dadurch werden wir uns der Gedanken bewusst, der Gedanken. Dann ist es ein fertiger, abgestorbener Gedanke, fertig. Da wachen wir auf. Was Steiner etwa schildert in seiner Philosophie der Freiheit, wo es also darum geht, auch das Denken zu beobachten, nicht bloß die Gedanken zu beobachten, sondern das Denken zu beobachten, da geht es darum, mit dem Bewusstsein einen Schritt früher aufzuwachen, dort wo eben das lebendige Denken ist, das heißt, wo die Ätherkräfte wirken bereits. Das verschlafen wir normalerweise komplett. Das merken wir nicht. Wir merken es erst, wenn der fertige Gedanke sozusagen herausschneit, herausstirbt aus dem Ganzen. Und der geistige Entwicklungsweg, der in der Philosophie der Freiheit angedeutet ist, geht darin, das eine Stufe vorher, auf der Stufe des Ätherischen zu erfassen, wo wo das Ganze noch lebt eben, wo das Denken noch lebt, wo es noch nicht abgestorben ist. In dem Moment braucht man dann auch nicht mehr das Werkzeug des physischen Gehirns. Also das Gehirn hilft uns nicht, um uns dieses lebendigen Denkens bewusst zu werden. Aber entsprechend schwierig ist es natürlich.
Wie nehmen wir dann wahr, die Gedanken, die noch nicht reinkommen?
Naja, es geht eigentlich dann darum, dass wir lernen müssen, so wie wir jetzt unser physisches Gehirn benutzen, um uns der Gedanken bewusst zu werden, so wird dann der Ätherleib zu einem Spiegel, zu dem, in dem wir das spiegeln, was wir aus dem Geistigen bei der Gedankenbildung hereintragen. Das heißt, das Geistige kommt, also der Gedanke kommt aus der schöpferischen Quelle letztlich, aus dem Geistigen. Dann geht's über ins Seelische, aber da erleben wir es auch noch nicht, da wird es uns noch nicht bewusst. So, nächste Ebene, es bildet Formen, Bildekräfte, lebendige Formen im Ätherischen. Das ist das Nächste, was der Gedanke macht. Nicht weil die Gedankenkräfte sind ganz stark verwandt mit den Kräften, die überhaupt unseren ganzen physischen Organismus aufbauen. Und nur ein Teil davon wurde beim Menschen jetzt freigemacht dafür, damit wir uns Gedanken bilden können. Das sind Kräfte, die der westlichen Körperbildung entzogen wurden, die jetzt nur dafür verwendet werden, da oben im Gehirn herumzubauen und immer wieder umzubauen und dass uns das dann dadurch bewusst wird. Also es wird konzentriert auf einen kleinen Ort, was sonst im ganzen Organismus wirken würde. Und gerade durch diese Konzentration wird auch das Bewusstsein heller dabei. Und in dem Moment, wo diese lebendigen Kräfte absterben in der fertigen Gehirnstruktur, dann wird es uns als Gedanke bewusst. Das ist also das Normale. Also es kommt aus dem Geistigen, geht übers Astralisch-Seelische ins Ätherische und stirbt am Gehirn, könnte man sagen. Dadurch wird uns der normale logische Gedanke, dann wird uns da bewusst. Der nächste Schritt ist, dass ich das physische Gehirn dazu nicht mehr brauche, sondern dass ich es eine Spur vorher abfange. Das heißt, es kommt etwas aus der schöpferischen geistigen Quelle, geht ins seelisch-astralische, da spielt sich im Kleinen etwas ab, was sich im großen kosmischen in der Schöpfungsgeschichte abspielt. Es sind ähnliche Prozesse. Nur weil es ähnliche Prozesse ist, haben wir überhaupt eine Chance, dass wir irgendwo den Kosmos verstehen können. Wir wollen ja in Gedanken sozusagen irgendwo Auskunft kriegen über die Gesetzmäßigkeiten des Kosmos. Die Naturwissenschaft versucht es halt mit Gedanken, die am Gehirn erstorben sind. Die nächste Ebene ist, ich halte sie bereits im Ätherischen auf und werde mir dort bewusst. Dann spiegeln sie sich, also diese, was aus dem Geistigen kommt, dann spiegelt es sich im Ätherleib. Der Ätherleib ist immer ständig in Bewegung. Das heißt, die Formen, die im Ätherleib sich bilden, darf man sich nicht als starre Formen vorstellen, sondern als dynamische Formen. Das heißt, als Metamorphosen eigentlich. Da ist kein Moment der Ruhe, sondern die sind dauernd in Bewegung und da sprudelt es. Und das merkt man auch. Also der Unterschied ist ja oft die Frage, ja, wie ist denn das, wenn man jetzt das lebendige Denken erlebt? Woran erkennt man das? Wie ist das? Es ist irgendwie noch mit den Gedanken verwandt und trotzdem ist der Unterschied, weil es ist noch nicht wirkliche Imagination, es ist noch nicht Hellsehen oder so. Also wenn man lebendiges Denken erlebt, dann ist es noch nicht Imagination, aber es ist die Stufe unmittelbar davor. Dann merkt man erstens einmal sofort, dass es unheimlich viel reicher ist. Da ist die Frage nie, naja, wird mir irgendwas dazu einfallen, sondern da sprudelt es nur so. Also man kann sich eigentlich vor lauter Gedanken, vor Gedanken darf ich nicht sagen, weil Gedanken sind das Erstorbene. Also man kann sich eigentlich vor Denkformen gar nicht retten. Es sprudelt nur so. Man fängt irgendwo an und es wuchert wie in einem Urwald wuchert es. Es wird immer mehr und mehr und wenn ich noch einmal hinschaue, ist es noch mehr. Also es ist eher die Gefahr, da irgendwas jetzt zu erhaschen. Weil man in dem ganzen Gewurl da im Grunde einmal neigt zu ertrinken. Das ist auch der Grund, warum wir es zunächst einmal nicht erleben, weil wir sind einfach geblendet und überfordert von der Fülle. Also unser Bewusstsein ist einfach zu eng zunächst, um das zu fassen. und in seiner ganzen Fülle es zu fassen, ist sowieso sehr, sehr, sehr schwierig und im Grunde nicht möglich. Also es ist schon viel, wenn man mal in einem kleinen Bereich irgendwo dieses lebendig Quellende erfasst. Und das merkt man also dann sofort, wenn irgendwo, und bei jedem Menschen kommen hier und da mal solche lebendigen, ein lebendiges Denken auch herein. Irgendwo.
Ja. Das kann man so erleben, dass man zum Beispiel wartet und ganz konzentriert ist, was kommt als nächstes,
ja.
Der Gedanke.
Ja? Ja.
Und dann denkt man an nichts, aber man wartet, was kommt. Und dann spürt man wirklich, wie wenn man in einem großen Topf, riesigen Topf, Suppe wäre.
Ja, ja, ja,
das
genau.
Kommt aber nichts Klares.
Ja.
Man isst nur in dieser Suppe.
Ja, ja,
also,
genau.
So geht's mir.
Ja, 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 genau das ist das Problem. Es verschwimmt alles irgendwo. Es ist.
Da steigt keiner auf.
Ja, ja.
Also du kannst warten, solange
du willst. Ja, ja, das ist das Problem. Das ist das Problem, dass man eigentlich ertrinkt fast in dem. Also es ist schwer, etwas zu fassen, weil wir tun uns Leichtheit und darum haben wir zunächst einmal unser Gehirndenken. Da ist es eine fertige Form dann, da ist es abgestorben und den Gedanken können wir sozusagen hinstellen, den können wir betrachten und der nächste Gedanke ist daneben, den können wir auch betrachten und wir können die logische Verbindung, also das heißt den Übergang von einem zum anderen Gedanken betrachten und damit können wir relativ gemütlich herumspielen sozusagen. Und wir fühlen uns dann tätig dabei. In Wahrheit sind wir zwar nicht tätig bei der Bildung, dieser, zumindest nicht bewusst tätig, sondern die Gedanken sind eigentlich fertig, aber wir können sie betrachten, hin und her schieben, herumdrehen, in verschiedene Anordnung setzen. Das ist das, was wir mit der Logik machen, im Grunde. Da erschaffen wir in Wahrheit keine neuen Gedanken, aber wir betrachten die fertigen Gedanken und bringen sie in verschiedene Ordnungen hinein. Und erkennen dann, aha, diese Ordnungen finde ich auch in der Natur, zumindest in der physischen Natur wieder. Das passt zusammen interessanterweise. Und was im Grunde auch gar nicht selbstverständlich ist, also wenn man es jetzt äußerlich philosophisch nur betrachtet, ist gar nicht selbstverständlich, dass das, was wir uns als Gedanken bilden, auch da wirklich dazu passt. Tut's aber. Gut, also wenn wir jetzt in das lebendige Denken hineingehen, dann wurdelt es einmal und die Kunst ist also da Einzelnes zu fassen. Und das erfordert eine sehr hohe Konzentration. Man muss sehr wach sein dabei. Man merkt, wie du sehr richtig sagst, es braucht die Vorbereitung also der Ruhe, also des selber eigentlich nicht Denkens, sondern da öffnet man wirklich das Tor. Weil das Interessante ist, gerade wenn wir mit dem physischen Gehirn denken, da sind wir uns ganz bewusst, wir denken. Ich denke, ich arrangiere da die Gedanken, bringe sie in diese logische Folge. Sie drücken zwar allgemeine Weltgesetze aus, das heißt, was herauskommt dann letztlich, ist doch etwas, was über meiner Persönlichkeit darüber steht, aber wir sind frei, da herumzuschieben, die Gedanken. Bei dem reinen Denken wird einem einmal sehr deutlich bewusst, das ist etwas, was hereinkommt. Das bewirke nicht ich, sondern es kommt etwas herein. Was ich dann bewirken muss als nächster Schritt, ist Einzelnes zu fassen. Und zwar zu fassen heißt, ich muss lernen, mit meinem Ich-Bewusstsein, jetzt wird's wieder warm, mit meinem Ich-Bewusstsein so wach und so geistesgegenwärtig so flink zu werden, dass ich mit den Bewegungen im Ätherischen hier mitkomme. Das ist nämlich die Kunst. Also warum verschwimmt uns das Ganze? Das Ganze verschwimmt uns, weil es in rasender Bewegung ist im Grunde. Also das bewegt sich so schnell, dass wir keine Form wahrnehmen, weil sie, bevor sie eigentlich noch da ist, ist sie schon wieder weg und schon wieder was anderes geworden. Und wir sind nicht flink genug, um mit dieser Bewegung mitzuhalten. Also es ist nur irgendwas, was da wurlt und sich bewegt und aber nicht zu fassen ist. Wir müssen erst unser Ich-Bewusstsein so wach und so schnell, so flink machen, unsere Geistesgegenwart so stärken, dass wir mit dem Tempo mitkommen. In dem Moment, wo wir mitkommen mit dem Tempo, fangen wir an, diese Bewegungen mitzuerleben. Ja, wir können sogar dann in gewisser Weise einzelne Formen erhaschen, die mögen dann sogar starr erscheinen, sind es aber in Wirklichkeit nicht. Es ist nur deswegen, weil wir jetzt genau dasselbe Tempo haben, mit dem sich das verändert. Das ist so, wie wenn man mit einem Zug uns mit gleicher Geschwindigkeit daneben mitbewegen, dann ist es so, als wenn er stehen würde. Dann können wir das in der Ruhe betrachten, aber wenn er vorbei saust, sehen wir nichts. Aber wenn wir es mit gleichem Tempo bewegen, können wir es in aller Gemütsruhe betrachten. So ist es als vergleichbares Bild genommen, auch wenn wir im Ätherischen so weit sind, dass wir dieses Tempo mithalten. Dann ist eigentlich erst unser Bewusstsein wirklich ganz wach im Ätherischen. Dann ist es so, dass wir nämlich in dem, was uns äußerlich als Zeit erscheint, dort in aller Gemütsruhe herumgehen können. Wir können dann auch vorwärts und rückwärts gehen. Wir können uns frei wie hier im Raum bewegen, so können wir uns dort in der Zeit bewegen. Das heißt, wir können dann auch verfolgen, aha, da entsteht eine gewisse Form, die schaut so und so aus. Ich kann aber auch jederzeit wieder zurückgehen, wo kommt die eigentlich her? Das heißt, ein paar Schritte zurückgehen und da kann ich mich frei hin und her bewegen in diesen sich umgestaltenden Formen, kann ihren gesetzmäßigen Zusammenhang, ihre gesetzmäßige Entwicklung damit verfolgen. Das sind also so Dinge, von denen Goethe zum Beispiel in seiner Metamorphosenlehre so Splitter davon erlebt hat, wenn er von seiner Urpflanze etwas spricht. Das ist nichts anderes als das, was als lebendiges Denken hinter den Pflanzenformen steckt eigentlich. Das heißt, wenn wir den abstrakten Begriff Pflanze haben, dann steht dahinter dieses lebendige, ätherische Urbild, das Goethe halt die Urpflanze genannt hat. Das heißt, da sind die ganzen Gesetzmäßigkeiten, die ganzen Formgesetzmäßigkeiten drinnen, die alle unsere äußeren Pflanzen gestalten etwa. Das ist ein Beispiel. Das heißt, er hat es geschafft, sein Bewusstsein auf das zu fokussieren. Und seinen Geist so beweglich zu machen, dass der mitkommt. Da. Weil unser ableitender Verstand, unsere Logik, die kommt da nicht mit, die kommt vom Tempo her einfach nicht mit. Ja, man könnte sogar sagen, unsere Logik hängt ganz stark zusammen mit unserem äußeren zeitlichen Erleben. Die Logik ist was Ableitendes, von einem zum anderen, kausal von einem zum anderen. Zuerst ist das, aus dem folgt notwendigerweise dieses und dann jenes und dann kommen wir zum Ergebnis. Das heißt, es schreitet in der Zeit voran und das muss eine gewisse Ordnung haben. Das heißt, eigentlich hängt die Logik zusammen mit unserer Zeitordnung. Die wird in gewisser Weise zwar nicht aufgehoben, aber wir sind immer daran gebunden, wenn wir in der Ätherwelt drinnen sind. Da können wir uns vorwärts, rückwärts bewegen können. Das können dann nämlich auch Abzweigungen machen. Bei uns bei der Logik, die ist auch immer noch dazu linear. Es schreitet also voran und da gibt's keine Abzweigungen im Grunde. Entweder es ist so oder es ist so. Es ist nicht sowohl als auch. Zumindest also in der herkömmlichen Logik ist das so. In der Physik zum Beispiel heute, Quantenlogik und so, kommt man gerade in die Bereiche, wo es dann diese Alternativen gibt und wo es ein sowohl als auch sehr wohl gibt. Und
das heißt also, es ist eine andere Art des Denkens, des Wahrnehmens, wo man ja in einem weiten Bereich ist und trotzdem geistig sehr wach ist.
Ja. Es ist erstens der Bereich in jedem Fall weiter. Und die Beweglichkeit muss größer sein, trotzdem braucht man zunächst eine gewisse Fokussierung, nur ist die wesentlich weiter, als wir es eben hier im physischen Denken haben. Aber die ganze Ätherwelt sozusagen auf einmal zu erleben, das ist unmöglich. Also aber da muss man eben die Kraft finden, wirklich Einzelnes, wie Goethe zum Beispiel die Urpflanze, einmal das ganz konzentriert herauszuheben, und das ist schon mehr als genug. Das ist schon mehr als genug und davon nimmt man auch einmal nur einen Teil natürlich in Wahrheit wahr. Aber da mitzukommen, sich da mitbewegen zu können, das ist der Schritt, der im Grunde passieren sollte oder könnte, passieren kann, wenn man etwa Steiners Philosophie der Freiheit studiert. Das ist ein möglicher Weg, ein anderer Weg ist eben Goethes Metamorphosenlehre, da kann man das genauso. Es sind zwei unterschiedliche Wege, weil Steiner hat es halt dann insbesondere so gestaltet, dass wirklich unser Denken ganz bewusst umgewandelt wird dazu. Goethe hat es ja gerade mit dem abstrakt-logischen Denken eher weniger am Hut gehabt. Er ist mehr unmittelbarer schon fast an Imaginationen herangegangen. Nur die sind dann teilweise wieder nicht ganz so bewusst. Sie sind bildhafter, das Ganze. Das heißt, wenn er die Urpflanze erlebt, dann erlebt er sie im Grunde als Imagination. Das heißt, er sieht sie. Und das sagt er ganz deutlich. Da gibt es dieses schöne Gespräch mit Schiller. Da waren sie vorher in Jena auf einer Naturforscherversammlung und da ist halt die damalige Botanik besprochen worden. Also das ganze Linnäische System und wo man halt alles zergliedert und die Pflanzen halt dann systematisiert. Alles steht tot nebeneinander im Grunde. Alles in Schachteln. Und das hat beide nicht befriedigt. Und Goethe hatte sich ja da schon mit der Metamorphosenlehre sehr intensiv beschäftigt und er schildert das dann eben dem Schiller und macht ihm auch so eine kurze Skizze irgendwie, wie die Urpflanze ausschauen soll, was natürlich auch nur eine Andeutung sein kann, weil das ja in Wirklichkeit was Bewegliches ist. Und Schiller ist also ganz fasziniert davon und sagt, ja, also das ist eine gute Idee, auf die sie da gekommen sind. Das ist gleich ganz was anderes. Und dann wird der Goethe darauf ganz böse und sagt, na, das kann man lieb sein, dass ich Ideen habe, ohne was davon zu wissen und sie noch dazu mit Augen sehe. Das heißt, er erlebt es unmittelbar. Es ist ihm jetzt gar nicht bewusst, dass das was mit dem Denken zu tun hat. Er sieht sie. Er sieht sie. Er sieht sie aber natürlich mit dem geistigen Auge, nicht mit dem äußeren Auge. Ja. Und er sieht sie, wenn eine äußere Pflanze ausschaut, sieht er sozusagen durch und sieht zugleich die Urpflanze dahinter. Das heißt, er geht sofort bis zu dieser Imagination hin, in Wahrheit, zu dieser speziellen Imagination. Also das heißt, Goethe hatte Zugang zu bestimmten Imaginationen. Er konnte das dann nicht jetzt ausdehnen auf weitere Bereiche oder so, wie das Steiner dann konnte. Also das heißt, er ist auf einen engen Bereich beschränkt gewesen dadurch und war sich auch nicht ganz bewusst, wie das wirklich zustande kommt. Was Steiner in der Philosophie der Freiheit macht, ist, dass er jetzt das Bewusstsein direkt aufs Denken selber lenkt und dadurch erreicht, dass dieser ganze Prozess, der bei Goethe noch nur teilbewusst ist, bewusster, noch wacher werden kann. Nicht wahr? Weil auch hinter der Urpflanze, was hinter die Urpflanze ist, sozusagen dieses lebendige Denken, diese lebendige Idee, wenn man so will, die Pflanzen schafft. Die lebendige Idee von der Goethe sagt, wie kann man lieb sein, dass ich Ideen habe und sie noch sehe. Ja klar, weil diese wirkliche Idee im Ätherischen ist eben was ganz Lebendiges, etwas, was letztlich durch Imagination auch sichtbar wird. Das hat nichts zu tun mit unseren abstrakten Ideen. Also wogegen sich Goethe verwahrt ist, dass es sozusagen eine abstrakte Idee ist, was Ausgedachtes. Mhm. Und das genau meint Schiller. Ich meine, na, da haben sie sich was Wunderbares ausgedacht. Das ist endlich einmal ein neues Konzept, das mir viel besser gefällt. Und genau das bestreitet Goethe. Ich habe mir da nichts ausgedacht. Ich habe das, weil ich es sehe. Irgendwann war der Moment da, wo ich sie gesehen habe. Das eigentlich war das ziemlich schlagartig dann auf seiner Italienreise. Wie er. Bitte? Ja, da kommt es sehr deutlich heraus und das wurde ihm aber in Italien bewusst, also auf seiner Reise. Weil zuerst hat er gedacht, ja, die Urpflanze, ja, vielleicht gibt's irgendwo in der Natur draußen eine einzelne, sozusagen grundlegende Pflanzenart, von der sich alle ableiten. Und nachdem hat er zunächst gesucht. Er weiß ja schon klar, irgendein gemeinsames Prinzip ist in allen, aber er dachte zuerst, das ist wirklich eine äußere Pflanze, die man irgendwo in der Natur finden kann. Bis ihm dann irgendwann aufgeleuchtet ist, es ist ein Prinzip, das in allen Pflanzen wandelt, wirkt und sie wandelt und umwandelt, aber die ich mit dem inneren Auge sehen muss. Und die ich aber in jeder Pflanze als wirksam sehen kann, aber eben nur mit dem inneren Auge sehen kann. Es ist keine äußere Pflanze, es gibt welche, die dem näher sind, wie das Bryophyllum. Das ist also was, was das sehr deutlich zeigt dann, wenn man es jetzt nicht verbreiten, ist wieder ein eigenes Kapitel. Aber in Wahrheit gibt es keine äußere Pflanze, die die Urpflanze ist, sondern es ist das ätherische Urbild, dieses lebendig bewegliche ätherische Urbild, das er imaginativ sieht. Und das heißt, er springt gleich im Grunde zu dieser einen Imagination hin. Einfach, das hat natürlich karmische Gründe auch und dadurch hat er sehr gewisse Anlage dazu mitgebracht, das sehen zu können. Aber er ist sich eigentlich nicht bewusst, wie das zustande kommt.
Was war er denn vorher, dass er das sehen kann?
Naja, er lebte zum Beispiel, also was dafür sehr wesentlich ist, in der griechischen Zeit im Umfeld dieser ganzen Plastiker, die diese Statuen hergestellt haben, also diese Künstler, die diese Statuen geformt haben, da hat er sehr, sehr starkes Formgefühl einfach mitgebracht. Weil was die Griechen damals erlebt haben, war im Grunde auch die Äthergestalt des Menschen. Die Griechen haben ja noch ihre Statuen, ihre Menschenstatuen nicht gemacht nach dem äußeren Modell, sondern nach dem inneren Erleben, wie der Mensch ist. Die haben nicht ein Modell abgezeichnet, sondern sie haben eigentlich innerlich erlebt den Ätherleib im Grunde. Und nach dem haben sie es geformt und dann formen sie auch immer Idealbilder, wie es heute so schön heißt, nicht? Weil es sind immer ideale Gestalten. Erst so ganz in der hellenistischen Zeit findet man dann auch realistischere Gestalten. Da kommt schon ein bisschen sowas Modellhaftes und das Äußere hinein. Aber zunächst einmal erleben sie ganz den Ätherleib dahinter. Der ist halt das ideale Urbild des einzelnen Menschen oder noch des Menschen schlechthin sogar, weil so ganz ist die Individualität da noch nicht erwacht. Das Urbild des Menschen überhaupt, das reine, unverfälschte Urbild des Menschen zeigt. Und nicht das, was dann physisch äußerlich halt dann nur teilweise unvollkommen in Erscheinung tritt, sondern sie haben dieses vollkommene Urbild erlebt.
Und warum wird das physisch nicht erlebbar gemacht? Oder existiert das nicht, das vollkommene Bild draußen? Weil wir uns durch diese Gedankenkraft immer, oder weil wir uns verformen lassen, oder?
Ja, es hat erstens einmal was damit zu tun, das stimmt, dass wir einen Teil auch dieser Ätherkräfte ja wirklich abziehen, zum Beispiel zu unserem Denken, zu unserem Bewusstsein überhaupt, die jetzt nicht in die physische Gestaltung hineingehen, die wir also zu anderen Zwecken abziehen. Und das Zweite natürlich, was aber damit zusammenhängt, ist, dass das durch die luziferische Versuchung da gewisse Unordnung hineingekommen ist, nämlich auch in den Prozess, wo jetzt vom Ätherischen her das Physische gebaut wird. Und das funktioniert nicht so eins zu eins. Weil durch die luziferische Versuchung zum Beispiel, also das ist eins der Kernpunkte, ist ja überhaupt der physische Leib erst so stofflich geworden, wie wir ihn heute haben. Physischer Leib und stofflicher Leib ist nämlich auch noch nicht ganz dasselbe. Da sind wir jetzt bei einem ganz heiklen Thema, bei einem ganz schwierigen Thema. Eigentlich ursprünglich wäre der physische Leib des Menschen für uns heutige Menschen etwas Übersinnliches. Wir könnten ihn mit Sinnen, hätte auch etwas Unsterbliches, ja. Wäre ein unverweslicher Leib, weil er gar nicht also mit unserer Stofflichkeit ausgefüllt wäre. Aber er hätte eine sehr scharf definierte Formgestalt, die allerdings übersinnlich ist, die erst für uns sinnlich sichtbar wird, dadurch, dass sich das Ganze jetzt mit Stofflichkeit erfüllt. Das macht es sozusagen sichtbar, also so wie wenn ich ein Netz mit Orangen fülle. Man stellt sich vor, das Netz ist so fein, dass man es gar nicht sehen täte, aber wenn ich es jetzt fülle mit den Orangen und Äpfeln und sonst was, dann wird das Ganze sichtbar. Also das heißt, es wird mit Stoffen ausgestopft und dadurch sinnlich sichtbar, dadurch hält es auch das Licht auf, dadurch wird es erst sichtbar, durch den übersinnlichen physischen Leib durch diese Formgestalt, das ist völlig durchsichtig, da geht das Licht durch. Aber das haben wir nicht. Das ist eine Folge des, oder jedenfalls nicht in seiner Reinheit. Es steckt schon auch in uns drinnen, aber es ist halt angestopft. Das Netz ist da, aber es ist angestopft und es ist außerdem ein bisschen rissig und löcherig durch die luziferische Versuchung. Also es ist ein bisschen kaputt, daher erinnern die Stoffe durch immer wieder. Wir haben einen Stoffwechselorganismus in Wahrheit. Also es gehen immer wieder welche heraus und kommen wieder welche rein. Und dadurch wird es äußerlich sichtbar. Aber also das spielt eine Rolle, und aber eben auch dieser Übergang vom Ätherischen, dass dieses Netz baut und spinnt, wenn man so will, auch in diesen Prozess ist eine Störung hineingetragen durch das Luziferische. Eben namentlich die Hauptstörung eben, wir haben gegessen vom Baum der Erkenntnis. Essen vom Baum der Erkenntnis heißt, einen Teil der Ätherkräfte jetzt für das eigene Denken zu verwenden, für das egoistische Denken im Grunde, und das aber der Körperbildung zu entziehen, das heißt der Bildung des physischen Leibes zu entziehen. Das macht ihn anfällig dafür, dass er die Stoffe hineinzieht und so weiter. Und dadurch sind wir halt so, wie wir heute sind. Wenn es nur auf die Elohim angekommen wäre, dann hätten wir nämlich genau diesen übersinnlichen physischen Leib in vollkommener Harmonie. Wir haben das letzte Mal beim letzten Vortrag davon gesprochen. Wenn also nur es nach dem Willen der Elohim gegangen wäre oder sich nur das vollzogen hätte, was durch die Elohim passiert ist, mit Hilfe des Christus, zunächst einmal, dann hätten wir also perfekten, übersinnlichen, unverweslichen physischen Leib. Aber das hat schon auch einen Sinn, dass da was schiefgegangen ist. Das hat auch wieder einen Sinn. Weil dadurch ist nämlich eine noch größere Freiheit des Menschen ermöglicht worden. Weil damit, ja, ich meine, dadurch sind wir dann nämlich endgültig mit unserem Körper als Ganzes in diesen geistfernen Bereich hineingerissen worden. Also soweit es nur geht. Kein Wesen bis dahin, kein geistiges Wesen bis dahin ist so tief in die Geistesfinsternis hinuntergestiegen wie wir. Also wir sind so ganz, ganz so weit, dass wir wirklich zunächst einmal die Verbindung zum Geistigen sogar verloren haben. Und oder zumindest in der großen Gefahr sind. Es ist so, man kann sagen, die Entwicklung ist so gegangen, dass zur Zeit der Zeitenwende, als der Christus gekommen ist, war es eigentlich so weit, dass der nächste Schritt ist, dass wir vom Geistigen abgeschnitten sind. Dann wären wir ganz, ganz in dieser finsteren Welt, also in der Welt Arimans letztlich auch. Da stecken dann also hinter dieser geistigen Finsternis stecken die arimanischen Kräfte dahinter. Die sind also ganz stark mit unserer Erdenwelt, mit den Tiefen der Erdenwelt verbunden. Also im Grunde wäre da die Gefahr, dass wir dann ganz in dieses arimanische Reich hineingehen. Da sind keine Schöpferkräfte drinnen, da sind keine geistigen Kräfte drinnen, aber die äußere Intelligenz, die logische Intelligenz ist dort zu höchster Blüte entfaltet. Also Ariman ist sozusagen die Superintelligenz schlechthin, aber absolut unschöpferisch. Aber er lotet alles aus, was durch Kombination aus dem Vorhandenen zu machen ist. Das ist aber im Grunde nichts Neues, das ist nichts Schöpferisches. Man kann nämlich scheinbar 100.000 neue Dinge in die Welt bringen, die so noch nie da waren und trotzdem von den geistigen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter liegen, nur Kombinationen des Vorhandenen sind. Also da haben wir noch viel, wir haben vorher kurz darüber gesprochen, da kann man noch viel kombinieren und viel scheinbar Neues herausbringen, nur mit diesen Kräften. Nur mit den arimanischen.
Die Sprache ist
dumm. Ja, bist ja, richtig, jedenfalls so wie wir sie heute behandeln.
Das ist aber auch schöpferisches.
Richtig. Naja, Dichter wie Goethe zum Beispiel oder wirkliche Dichter tun das auch. Goethe hat wirklich neue Worte erfunden. Und zwar aber nicht erfunden eben so, dass es aus dem abstrakten Verstand erfunden hat, sondern wirklich aus einem Sprachgefühl heraus empfunden hat. Und das sind Worte, die gibt es einfach vorher nicht. Und bis zu einem gewissen Grad hat man das natürlich in allen Sprachen, drinnen auch, dass auch neue Wortstammbildungen hineinkommen, nur jetzt sehr, sehr wenig heute. Und namentlich bei unseren westlichen Sprachen, bei unseren europäischen Sprachen ganz besonders wenig. Am schlimmsten ist es im Englischen, da ist der Abbauprozess am allerstärksten. Da ist nämlich nicht nur, dass nichts Neues, nämlich wirklich Neues reinkommt, also Kombinationen natürlich 100.000, aber nichts wirklich Neues und vom Alten geht immer mehr verloren. Also Englisch ist die Sprache weltweit mit fast dem geringsten Wortschatz, mit dem aktiven Wortschatz. Da rede ich jetzt nicht vom Shakespeare-Englisch, weil das ist nicht mehr das heutige Englisch. Das heutige Englisch, das weiß ich nicht, wie es namentlich die Amerikaner sprechen, ist also sehr eng vom Wortschatz. Das ist nicht nur negativ zu bewerten. Es hat einerseits eine total negative Seite natürlich, weil es uns von der Sprache sehr absondert und die Sprache sehr simpel macht und ungeeignet macht, um wirklich tieferes Seelisches auszudrücken. Das ist sehr schwer, weil mir einfach die 100.000 Nuancen fehlen, die dazu nötig sind. Das Englische zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es ein paar wenige Worte gibt, die für alles Mögliche anwenden kann. Das ist so wie ein Werkzeug, das passt immer in den richtigen Zusammenhang, nämlich dort, wo es um äußere Zusammenhänge geht. Das heißt, in allen technischen, in allen wirtschaftlichen Zusammenhängen ist die englische Sprache wirklich genial, weil sie mit ein paar Worten treffend die Sache charakterisiert und das heißt, unser Bewusstsein dorthin richtet, wo es hingerichtet werden soll. Und studiert selber, eine englische Gebrauchsanweisung ist immer halb so lang wie eine deutsche und wenn man ein bisschen Englisch kann, versteht man es besser als die deutsche. Bei der deutschen liest man und nachher denkt man sich, jetzt weiß ich aber erst nicht, was ich tun soll. Es ist so, es kommt nicht auf den Punkt, es ist um sieben Ecken herum und dann weiß ich doch nicht, jetzt welchen Nippel muss ich durch welche Lasche ziehen. Also das beim Englischen geht es zack, zack und man wird hingeleitet, was zu tun ist, ohne irgendwelche Schnörkel und das passt. Und da kommt man mit einem sehr geringen Wortschatz aus, im Grunde. Also das heißt, die Sprache macht sich fast überflüssig.
IKEA zeichnet alles auf. Das ist doch keine Sprache.
Das ist so richtig, ja. Das ist der nächste Schritt.
Ich hätte eine Frage zu dem
Hinterleib. Ja.
Wenn wir die Möglichkeiten ausgebaut haben, in uns im Äther, in die Ätherwelt zu schauen.
Ja.
Speziell in unser, zum Beispiel unser Ätherleib,
ja.
Ist es dann so, dass man in dem eigenen Ätherleib auch die Ursprünge oder die Ursachen und so weiter erkennt bei sich selbst, wie du zum Beispiel von der Pflanze gesprochen hast, sieht man da auch die Quelle oder den Grund, dass es so jetzt ist? Oder?
Bis zu einem gewissen Grad schon. Es ist nur da wieder der eine Haken an der Geschichte. Gerade den eigenen Ätherleib zu beobachten, ist wieder viel schwieriger als den Ätherleib eines anderen Menschen zu beobachten. Weil so wie wir auch äußerlich einen Spiegel brauchen, um uns selbst zu sehen, aber die anderen Menschen, da brauchen wir das nicht dazu, denn die schauen wir an. So ist es mit unserem eigenen Ätherleib schwer. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, weil in der Nacht wissen wir ja, da gibt es eine gewisse Trennung. In der Nacht bleibt sozusagen im Bett liegen physischer Leib mit Ätherleib und Astralleib und ich geht heraus. Und das heißt, in diesem Zustand kann man den Ätherleib betrachten oder die Kombination, den eigenen nämlich, und beziehungsweise die Kombination halt von Ätherleib und physischem Leib, das dann noch genauso auseinanderzuhalten, ist noch eine eigene Problematik dabei, aber da geht es im Prinzip. Das heißt, man muss lernen, im Schlaf, und zwar wirklich im Tiefschlaf, wach zu sein. Das heißt, das geht dann, wenn es das sogenannte Erwachen um Mitternacht gibt. Weil gerade nämlich dann ist diese Trennung zwischen physischen Leib, Ätherleib einerseits und Astralleib und ich andererseits am stärksten. Weil die Übergangsphase, wo wir etwa träumen noch, wo wir also noch halbwegs ein Bewusstsein normalerweise haben, beim Einschlafen eh schon nicht, weil da ist es gleich weg und dann wissen wir nichts mehr davon. da ist noch der Ätherleib sehr stark mit dem Astralleib verbunden. Da kriegen wir noch kein wirkliches gutes Bild davon. Man merkt nur schon, dass der Ätherleib jetzt tätig wird, indem also unsere ganzen Erinnerungsbilder kommen in Fluss, und das heißt, was in den Träumen ist, ist ja gewoben eigentlich aus unseren Erinnerungsbildern, aber es wird jetzt alles durcheinander gewürfelt. Und es werden aufgelöst zunächst einmal die Gesetzmäßigkeiten unserer äußeren sinnlich-physischen Welt, darum schaut der Traum zunächst einmal so chaotisch aus. Weil hier, wenn wir sinnlich in die Welt schauen, geben eben die Naturgesetze, die Gesetze, wie unsere physische Welt gebaut ist, geben unseren Sinneseindrücken ihre Struktur. Die ist vorgegeben durch unsere äußere sinnliche Welt. Aber wenn wir das der Erinnerung einverleiben, dann sitzt das im Ätherleib. Das heißt, der Ätherleib ist der eigentliche Träger des Gedächtnisses. Also auch da ist es, das Gedächtnis sitzt nicht wirklich im Gehirn oder wo, sondern das sind zwar Funktionen, die nötig sind, um dann das wieder ins Bewusstsein zu rufen, aber es ist nicht der Sitz des Gedächtnisses.
Ich glaube, dass die Informationen im Körper gespeichert sind. Genau. Dass man, wenn man sich erinnert, der Körper reagiert, und darüber kann man ja auch so viel arbeiten, wenn man Ängste hat, nicht irgendwie
über richtig, ja, richtig.
Über Entspannung und
so. Richtig. Richtig. Also das ist schon mal das Erste, dass das Gedächtnis also viel tiefer ins Körperliche hineingeht und dann aber vor allem ins Ätherische hinein.
Und wenn das Gedächtnis schlechter wird, heißt das auch, dass der Ätherleib halt geschädigter ist?
Oder? Nicht unbedingt der Ätherleib, sondern wir brauchen aber, um uns zu Bewusstsein zu rufen, dazu brauchen wir den physischen Leib und dass diese Strukturen funktionieren. Also,
worauf ist dann das schlechtere Gedächtnis
zurückzuführen?
Auf den Kalk.
Ja, es ist ja interessant. Es ist ja interessant, dass wenn der Mensch älter wird oder wenn gar so Demenzerscheinungen oder so sich anbahnen, dann ist einmal die Fähigkeit weg, sich das Gegenwärtige einzuprägen. Also die Kurzzeiterinnerung oder das, was in den letzten Tagen war oder so, das ist weg. Während aber oft Erinnerungen an das, was man in der Kindheit erlebt hat, das kommt heraus. Da ist nämlich der Effekt, dass das, was im Ätherleib drinnen sitzt, kommt jetzt heraus, weil der Ätherleib sich beginnt bereits zu lösen vom Physischen. Und das ist ja nach dem Tod. Wenn ihr euch erinnert, wie das Steiner schildert, was nach dem Tod passiert. Also Tod heißt, der Ätherleib trennt sich vom physischen Leib. Also das heißt, der physische Leib wird vom Leben, der Ätherleib ist der eigentliche Lebensleib, wird von dem verlassen. Und was erleben wir dann als Erstes? Als Erstes das, was alles in dem Ätherleib drinnen ist. Das fangen wir jetzt an zu erleben. Wir spiegeln jetzt nicht mehr am physischen Leib, sondern da spiegeln wir jetzt zwangsläufig durch die Entwicklung alles im Ätherleib. Das heißt, wir erleben da was sich da drin bewegt, und das sind die Erinnerungsbilder zunächst ganz, und in vollkommener Reinheit. Vollständig. Wir alle haben für unser ganzes Leben im Grunde, man würde sagen, fotografisches Gedächtnis. Das gilt aber auch fürs Akustische, für alles, für Geruchserlebnisse, was dahinter steckt. Also wir haben ein komplettes Gedächtnis. Wir haben nur das Problem, immer das abzurufen. Das beim Textlernen ist das so blöd. Eigentlich, wenn man einmal den Text gelesen hat, ist er gespeichert.
Aber es gibt Menschen, die haben das.
Einzelne haben das, es gibt's vereinzelt. Ich meine, es hat schon einen Grund natürlich wieder, warum uns das nicht gelingt und warum uns es wieder mühsam gemacht wird und schwer gemacht wird, das heraufzuholen. Weil nur dadurch können wir es wieder voll mit dem Ich-Bewusstsein ergreifen. Wir müssen mit unserem Ich arbeiten und werken, um das herauszuholen. Das ist das Nächste, nicht wahr? Und sozusagen wirklich dadurch das alles durchzuindividualisieren, sonst wäre das ein automatischer Prozess und da ist das Ich, steht dann unbeteiligt daneben.
Ich kenne nämlich eine Universitätsprofessorin, ja. Ja, die das kann.
Ja.
Die ist dadurch also Professorin geworden.
Ja, ja. Das gibt's. Das gibt's vereinzelt, gibt's das, dass Menschen das zumindest über einen Teilbereich sehr stark haben, aber gerade dort können sie ja ich am wenigsten dann einbringen. Das ist das Problem.
Also keine Tätigkeit dann.
Ja, das geht dann am Ich vorbei eigentlich. Das geht am Ich vorbei. Das beruht im Grunde darauf, dass eine gewisse, wenn ich es jetzt überspitzt sage, fast krankhafte Lockerung des Ätherleibs an gewissen Stellen passiert. Zu gewissen Zeiten zumindest. Dadurch taucht es auf. Also immer dort, wo sich der Ätherleib lockert, taucht als erstes immer was aus dem Gedächtnis auf. Das ist das berühmte Ding, Ertrinkende erleben wir, so das Leben vorbeiziehen oder so, oder wenn man in Todesgefahr ist. Weil durch den Schock, nämlich auch, es muss gar nicht eine Verletzung sein, aber durch einen starken Schockzustand wird auch der Ätherleib gelockert. Und das allererste, was man da erlebt, ist normalerweise eben die Erinnerungen. Weil die sind, das bildet eigentlich die oberste Schicht in dem Ätherleib. Darunter sind dann Schichten, die intensiver sind, die noch intensiver an unserem Organismus arbeiten. Man sieht im Übrigen daran auch, dass unsere Erinnerungsbilder natürlich auch mitarbeiten dann an unserem physischen Leib. Das heißt, was wir erleben während des Lebens, prägt sich auch bis zu einem gewissen Grad in das Physische hinein ein. Und hat seine Wirkungen dort. Weil es sind Bilderkräfte. Bilderkräfte sind dazu da, um den Körper zu bilden zunächst.
Und wie weit ist das dann fürs nächste Leben schon wieder eine Bildung des Leibes?
Naja, also es ist zunächst einmal so, dass der Ätherleib ja dann sehr kurz nach dem Tod sich zerstreut in der Ätherwelt. Also wir nehmen ihn zumindest den allergrößten Teil davon nicht mit in die nächste Inkarnation. Das hat einen doppelten Effekt. Das hat erstens den Effekt, dass wir uns im nächsten Leben einen völlig neuen Ätherleib bauen müssen, der vielleicht also ganz andere Kräfte in sich birgt, was dem Ich die Chance gibt, jetzt einen Körper sich dann zu bauen, der vielleicht ganz anders geartet ist und ausgleicht Einseitigkeiten, die man in der vorherigen Inkarnation gehabt hat. Das ist der Sinn, also weil unser heutiger physischer Körper, und das wird sich auch in Zukunft zunächst einmal nicht ändern, solange wir noch einen physischen Körper brauchen, ist immer eine gewisse Einseitigkeit. Das heißt, die Vielseitigkeit, die wir eigentlich brauchen für unsere Entwicklung, können wir uns nur in aufeinanderfolgenden Inkarnationen holen. Es ist allerdings so, wenn der geistige Entwicklungsgrad ein sehr hoher ist, das heißt, wenn man ein Eingeweihter oder so ist, oder vielleicht ein hoher Eingeweihter ist, und irgendwann einmal enden wir alle so. Naja, gegen Ende der Erdentwicklung sind wir bis zu einem gewissen Grad alle Eingeweihte. Jedenfalls so weit, dass wir lernen müssen, ohne physischen Leib durchzukommen. Also da haben wir was dazu gelernt. Natürlich sind die wirklichen großen Eingeweihten dann schon wieder weit, weit fortgeschritten. Aber wir brauchen halt noch jetzt eine Weile, um sowas annähernd Ähnliches zu bekommen. Aber dann nehmen wir auch immer mehr mit vom Ätherleib, einen gewissen Extrakt sozusagen des Ätherleibes, weil was passiert, wenn wir mit dem Ich am Ätherleib arbeiten, wandeln wir ihn um, wir machen ihn zu etwas Eigenem. Wenn das Ich also daran arbeitet, bewusst daran arbeitet, na, wie arbeitet man bewusst daran, zum Beispiel indem man Gewohnheiten ganz unter die Kontrolle des Ich, unter die bewusste Kontrolle das Ich bringt, weil jeder Mensch hat so seine gewissen Gewohnheiten, die passieren so ganz unbewusst im Grunde. Wenn ich nur denke an die Gewohnheit, wie man schreibt, wie man geht, der Schritt zum Beispiel. Der Schritt ist sowas total Charakteristisches für einen Menschen und wir haben eigentlich keine Ahnung davon, wie gehe ich eigentlich durch die Welt. In den Feinheiten, wie man auftritt und wie sich da alles bewegt, liegt im Grunde der ganze Charakter drinnen. Also das Ganze, was man sich gebaut hat für diese Inkarnation, das liegt da komplett drinnen. Wenn man das lesen kann, kann man lesen die frühere Inkarnation. Das heißt, das zu beobachten und dann eine entsprechende Wachsamkeit zu haben, führt zur vergangenen Inkarnation oder zu den vergangenen Inkarnationen. Also, das jetzt ins Bewusstsein zu heben, bewusst zu verändern, bewusst zu arbeiten an diesem Ätherleib, ist eine der wesentlichen Tätigkeiten, die man machen muss, wenn man überhaupt einen Einweihungsweg gehen will, einen geistigen Entwicklungsweg. Also das, der erste Schritt ist eine Reinigung des Astralleibes, den Astralleib, also diesen Seelenleib in den Griff zu bekommen, also so die unmittelbaren Begierden und Unarten in den Griff zu kommen, dass man nicht gleich einmal der Zorn durchgeht oder sonst was. Aber das genügt noch nicht, man muss auf die tiefergehenden Gewohnheiten auch einwirken, die den Ätherleib betreffen. Da sitzt zum Beispiel das Temperament drinnen. So, Temperament ist so eine Grundstimmung, die sich durchs Leben durch. Einer ist halt mehr Choleriker, einer mehr Melancholiker, ändert sich ein bisschen im Laufe des Lebens, aber es ist so eine gewisse Sache, die wir zunächst wenig in der Hand haben, sich grundlegend zu verändern.
Also verändert man sein Temperament?
Ist ja ein guter Ansatz, ja, ist ein guter Ansatz, wo man lernt, bewusster damit umzugehen. Es ist sehr heilsam, wenn man ist ja eigentlich im Leben ein totaler Phlegmatiker und jetzt probiere zumindest einmal auf der Bühne aus, wie ist es, wenn man ein totaler Choleriker ist? Und wenn ich das wirklich so spielen lerne, dass es echt und überzeugend ist, wo bis zur kleinen Zehe alles mitgeht, da lernt man viel daran. Und man lernt zugleich im Ätherleib bewusster zu werden, nämlich in Wahrheit, um das geht's dann, und ihn auch ein bisschen zu formen. Weil wenn man das einmal hat, dann kann man es vielleicht irgendwann einmal auch im Leben hier und da einsetzen. Und wenn man halt ein Phlegmatiker ist, auch mal auf den Tisch schauen, wenn es notwendig ist, oder umgekehrt.
Ist das denn so, dass es auch reinigt, wenn man was anderes macht? Ich meine, man soll ja letztendlich geklärt werden und ist man durch das verschiedene Eintreten in verschiedenen Rollen geklärter, reiniger, oder ist es?
Naja, schon, weil das Geklärte heißt nicht unbedingt, dass man jetzt nur in einer Mittelposition bleibt, wo alles ausgeglichen ist, sondern die Ausgeglichenheit besteht eher darin, dass man je nach Situation und ganz willentlich und bewusst das eine wie das andere zur Verfügung hat.
Weil es ist Unarten spielen kann, weißt du? Also die Autoren bringen ja immer einseitige Charaktere und wenn du das spielst, dann lernst du eigentlich die Unart.
Ja, also am fruchtbarsten sicher. Ja. Nein, darum, am fruchtbarsten ist es eigentlich immer die bösen oder die unsympathischen oder unmoralischen Rollen zu spielen. In Wahrheit lernt man denen am meisten, weil indem man sie gestalten muss, lernt man sie bei sich dann auch kennen. Nämlich merkt erstens einmal, ja, irgend ein bisschen was nicht so schlimm, aber irgendwas ist auch da. Und indem man sich bewusster wird, kann man schon mal anfangen zu arbeiten. Ja, indem es bewusst wird, ist schon eigentlich eine Arbeit bis zu einem gewissen Grad getan oder angestoßen dazu. Und man wird freier beweglich zu dem, man kriegt erstens auch mehr Verständnis dafür, wenn das bei anderen Menschen auftritt. Und man lernt es bei sich mehr in den Griff zu bekommen. Also das ist ein Anfang halt der Arbeit mit dem Ätherleib. Und da immer weiter und bewusster zu gehen, ist Teil des Einweihungsweges. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass das dann immer nur wohltemperiert alles ist, sondern ich kann auch willentlich einmal zornig werden und auf den Tisch hauen. Ich bin es vielleicht innerlich gar nicht. Vielleicht mache ich außen ein komplettes Donnerwetter und innerlich schmunzle ich darüber. Aber es ist notwendig, weil es halt nicht immer funktioniert, nur mit sanft und Ding. Manchmal, die Menschen sind halt so, manchmal muss man mal ordentliches Donnerwetter machen und einen Blitz einschlagen lassen, dann reißt es einmal und dann geht's wieder. Also, so weit sind wir halt als Menschheit gesehen noch nicht, dass immer nur die ganz harmonisch friedlichen Mittel überall wirken. Wenn es möglich ist, ist es natürlich am schönsten, das einzusetzen. Ich versuche es also zu 99% einzusetzen, wenn es irgendwo geht, aber manchmal geht es nicht und dann ist es meistens heftig. Das 1%, wo dann die Bombe platzt, da setzen sie dann meistens einen Sturzhelm auf. Kommt aber selten, aber so ein, zwei Mal im Jahr kann es schon vorkommen. Also ist gut, und Steiner hat das auch gemacht, total. Total, also.
Aber es nimmt einen mit, gell? Egal wie ich mir vornehme, ja. jetzt einmal, oder wie ich mich fühle innerlich, bevor das austritt.
Richtig.
Ja? das ist mir eigentlich egal, jetzt spiele ich das einmal und hau auf den Tisch. Aber es nimmt einen doch mit.
Ja, ja, natürlich.
Es ist nicht drinnen, dann alles klar. Es kommt in Bewegung.
Das ist richtig, aber auch das ist ein Erfahrungsprozess. Also gerade beim Theaterspielen merke ich das auch. Es ist am Anfang, reißt es einem dann auch mit und man ist irgendwie total drinnen irgendwo. Aber wenn man so öfter diese Rolle gemacht hat, kommt der Moment, wo man ganz daneben steht. Das läuft ab, vollkommen echt, weil es tut der ganze Körper, es tut eigentlich der Ätherleib, es tut sogar der Astralleib mit und fügt sich der Rolle, weil das stelle zur Verfügung, aber mein Ich steht daneben und schaut, ob der in der ersten Reihe in der Nase bohrt oder ja, na wirklich, da wird es interessant. Da hinten wetzt einer. Dann kann man bewusster entscheiden, gut, dann legen wir noch ein bisschen drauf, dass der Hint jetzt auch noch vom Sessel fällt. Das geht, aber das ist ein Prozess, der in Gang kommt. Und das nimmt aber absolut nichts davon weg, dass das total echt ausschaut, das Ganze, weil es auch echt ist, weil im physischen Leib, Ätherleib, Astralleib, die tun vollkommen mit, sind ganz in der Rolle drin. Und das Ich, das da in der Person jetzt drinnen sein soll, sozusagen, ist eh das Rollen-Ich. Das geht mir nichts an. Aber mit meinem stehe ich daneben. Das heißt, ich sage Rollen-Ich, tu mit dem. Mache. Ich gebe dir jetzt die Freiheit, nur ich habe den Zügel in der Hand, wenn ich will, sage jetzt ist Pause, aus. Und das geht dann wirklich, dass man in der höchsten Rage, in der höchsten Emotion ist und mittendrin abstoppt, sagt aus, Kaffeepause. Schluss. Das ist gut, wenn man das kann. Wenn man das nie schafft, sich zu trennen von der Rolle, dann wird es nämlich gefährlich. Dann ist eher die Gefahr, dass man reingezogen wird noch in die Unarten, die in der Rolle drinnen sind. Und die mitnimmt und dass das die eigenen verstärkt. Oder
in der Anfangsphase, wenn man das noch nicht geschafft hat, zieht das einen auch rein?
Naja, ja, es ist, wenn man geübt ist in dem, also zieht es einem nie so rein, dass irgendeine Gefahr besteht. Es ist trotzdem ein Prozess, sich ganz zu lösen davon, aber es bleibt trotzdem von Anfang an schon eine gewisse Distanz, wo das Ich also immer die Eingriffsmöglichkeit hat. Also wo nie die Gefahr besteht, dass es durchgeht. Aber das ist eine Erfahrungssache, das kommt erst mit der Zeit.
Die Schauspieler, die so dem Alkohol verfallen sind, sind wahrscheinlich nicht gelöst.
Ja, ja. Nein, es gab viele geniale. Ich zitiere mal das Beispiel Romy Schneider und Oskar Werner. Zwar wirklich immens begabte beide in ihrer Art, aber die haben sich überhaupt nicht bewusst von dem trennen können. Überhaupt nicht. Und an dem sind sie letztlich zugrunde gegangen. Ich meine, es gibt 100.000 andere Schauspieler, die das auch nicht können, die aber auch gar nicht in eine Rolle hineinschlüpfen, sondern die immer sich selbst spielen. Das in genialer Weise, das ist großartig, das kennen sie. Sie haben ihres und das vergrößern sie und das stellen sie auf die Bühne und wirkt wunderbar. Die können zwar dann immer nur das im Grunde dasselbe spielen, in Wahrheit nämlich sich selbst. Und ja, wenn das auf eine Rolle passt, ist das genial. Was anderes können sie halt nicht spielen, in Wahrheit. Gibt genug. Das ist sogar also eine Vielzahl von Leuten, die es da gibt.
Also, wenn sie so gut ihre Rolle spielen können, warum sind sie
nicht
in anderen Rollen?
Naja, sie haben eigentlich diese Wandlungsfähigkeit nicht. Sie sind eigentlich steif. Sie haben nur gewisse Hemmnisse, die der Normalmensch halt zumindest natürlicherweise in sich hat, der gar nicht sein eigenes Wesen nämlich herauslässt. Wir sind ja halt alle stocksteif in Wahrheit. Wir sind stocksteif. Wir trauen uns unbewusst eigentlich gar nicht wirklich unser ganzes Potenzial herauszulassen. Unsere Gesellschaft fordert das auch bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben oft auch Angst davor, was da herauskommen könnte. Und schon gar nicht öffentlich. Also lieber alles zu, lieber weil stoisch.
Weil wir es nicht kennen.
Ja, weil wir es nicht kennen, ja genau. Ja eh. Eh. Ja. Ich meine, mit dem kämpfe ich immer im Schauspielunterricht oder so, dass ich die Leute einmal dazu bringe, das aufmachen und diese ganzen Blockaden weg. Ich sage immer, ich kann euch überhaupt nichts beibringen, ich kann euch nur helfen, die Blockaden loszuwerden, die drinnen sind. Mehr ist auch gar nicht notwendig. Das ist der geheime Zaubertrick. Im Tun, ja. Also im Tun mit einem gewissen Einfühlungsvermögen, auch was man gerade wann, wem als Aufgabe stellen kann.
Das
Weil ich sage ihm nicht, du musst das so oder so machen, es sind eigentlich nur sehr grobe Anweisungen. Ihr wisst das von der Regie, wie ich es mache. Bei der Regie, ich gebe fast keine Anweisungen, verweigert das grundsätzlich. Weil ich will nicht meins dort sehen, sondern ich will das, was aus jedem einzelnen Schauspieler kommt. Und ein bisschen muss man sich dann auf der Bühne koordinieren, aber das ist alles. Es muss jeder seins bringen. Ich kann nur versuchen zu schaffen, irgendwo einen Raum, wo das passiert. Naja, er wirkt, dass ich bei den anderen das Tor öffne, dass sie den Mut finden oder das Vertrauen finden oder vergessen darauf, dass sie überhaupt jetzt da eine Hemmung haben müssen. Irgendwann vergessen sie es und dann passiert es einfach. Und man muss nur einfach ein Umfeld schaffen, wo das passieren kann. Das ist das eigentliche Geheimnis daran. Und darum, wer immer gewisse Dinge, zum Beispiel, oft sagt man dann, wer geht da nicht aufgefallen bei dem, da müsste man noch das machen und das schaut noch nicht gut aus. Und ich weiß genau, jetzt ist es völlig sinnlos, wenn ich ihm das sage, dann ist er nur geschockt und macht ganz zu. Und dann habe ich das nächste Jahr überhaupt keine Chance mehr, dass irgendwas passiert. Also werde ich tunlichst darüber nicht reden in dem Moment, weil es sinnlos ist. Es hat nur einen Sinn, einen Anstoß zu geben, wenn ich sehe, eigentlich ist er kurz davor, dass ich da was tun kann. Dann kann ich noch den letzten Anstoß geben und was tun. Und dann ist es auch nicht verletzend oder was. Also man muss da sehr, sehr behutsam sein und sehr, sehr, sehr viel Einfühlungsvermögen einfach haben. Das ist das Einzige, was man braucht dazu. Das ist im sozialen Leben überhaupt eine gewisse Tugend, sage ich, die man entwickeln sollte. Aber eben auf der anderen Seite, manchmal muss man auch donnern. Das ist, manchmal muss auch der Blitz reinfahren, weil es notwendig ist. Mancher braucht einmal einen Blitzschlag. Ja. Es geht manchmal lange Zeit mit dem sanften Weg, aber dann muss einmal eine Kollision da sein. Da muss man mal gegen eine Mauer anrennen und sich so einen Tippel hauen und dann weiß man, dort steht eine Mauer. Und beim nächsten Mal werde ich einen Weg herum machen. Das muss manchmal sein, aber ich muss wissen, dass er nicht gleich tot umfällt, sozusagen, wenn er die Mauer anrennt.
Sehr lieb.
Ja, naja, in Wahrheit ist das wirklich heikel, weil ich meine, die Mauern im Seelischen und auch im Ätherischen oder so, die sind massiv und es tut weh. Es tut weh, dort anzurennen in Wahrheit. In Wahrheit mehr, als wenn ich eine Außengängermauer anrenne. Und das ist nachhaltiger. Also das heißt, man muss mit diesen Dingen als selber, wenn man versucht, sich kennenzulernen und halt also den Weg der Selbsterkenntnis geht, auch behutsam sein. Aber man muss den Mut haben, halt immer einen Schritt weiterzukommen. Aber man muss sich bewusst sein, dass man genügend Kraft sammeln muss, um das auszuhalten, was einem da entgegenkommt. Weil es kommt einem halt Verschiedenes, sehr viel Positives, aber auch Negatives entgegen, dem man standhalten muss. Dem man dann nicht in der einen oder anderen Art verfallen darf. Das ist sehr, sehr schwierig. Also, aber da lernt man eben viel, wenn man wenigstens anfänglich einmal bis in den Ätherleib hineinkommt. Das ist sehr schwierig und aber diese Kräfte des Ätherleibes, da haben wir eben gerade aber auch sehr viel Hilfe, weil da die Christuskraft eine große Rolle spielt. Die hat eine starke Verbindung mit dem Ätherleib, beziehungsweise mit der Umwandlung des Ätherleibes durch unser Ich. Weil wenn wir das Ich umwandeln, also wenn wir den Ätherleib durch unser Ich umwandeln, entsteht das, was wir Lebensgeist nennen, oder Buddhi nennt es auch Steiner mit dem orientalischen Ausdruck. Substanziell gesehen ist das nichts anderes als Ätherleib. Aber es ist ein Ätherleib, der nicht nur in der Form, sondern sogar der Substanz nach schöpferisch durch das eigene Ich geschaffen ist. Bis in die Substanz hinein. Das ist mehr, als wenn ich eine vorhandene Substanz umgestalte. Das heißt, das wäre so, wie wenn ich eine Statue schaffe aus Marmor und nicht nur die Gestalt als solche schaffe, sondern zugleich den Marmor aus nichts hervorzaubern würde. Das ist etwas schwieriger noch. Es ist schon schwierig genug, die Gestalt zu schaffen, aber auch die Substanz selber hervorzubringen, ist noch schwieriger. Wenn man das vollständig könnte, da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit davon entfernt, dann hätten wir den ganzen Ätherleib zu Lebensgeist umgewandelt. Das heißt, zu dem schöpferischen Prinzip, das jederzeit einen Ätherleib aus nichts hervorbringen kann. Und damit ist die Christuskraft ganz stark verwandt. Und das heißt, immer dort, wo wir heute bewusst aus dem Ich heraus am Ätherleib arbeiten, bis in die Substanz hinein arbeiten, steht uns auch die Christuskraft als Hilfe zur Verfügung. Denn die können wir durch unser Ich hereinholen. Die können wir durch unser Ich aus Freiheit hereinholen. Da schließen wir jetzt an das, wovon wir ausgegangen sind, dass das menschliche Ich als einziges bei den geistigen Wesen die Möglichkeit hat, dieses Tor selber zu öffnen und zu schließen. Das heißt, den Christus hereinzuholen oder nicht hereinzuholen. Vorbereitet ist es durch das Gemeinschaftsbewusstsein dieser sieben Elohim, deren Gemeinschafts-Ich genau in die Richtung hin sich entwickelt hat, während dieser sieben Schöpfungstage. Da wirkt der Christus durch, aber er wirkt so durch, dass er, was er gibt, in völliger Freiheit gibt. Und dadurch lernt dieses Gemeinschafts-Ich der Elohim, das auch in Freiheit anzunehmen. Und nur der Punkt ist, in dem Moment, wo dieses Gemeinschafts-Ich fertig ist, opfern sie es hin, damit es für sie die Aufgabe erfüllt und sie gehen halt dann andere Wege. Aber wir, nämlich wo opfern sie es hin? Wir haben ja dieses Ich bekommen. Das war der Anstoß für unser Ich. Also die Elohim haben ihr Gemeinschafts-Ich, ihr großes Gemeinschafts-Ich hingeopfert. Und hingeopfert heißt, dass das für uns den Anstoß gegeben hat zur Entwicklung unseres eigenen Ichs. Nicht mehr als einen Anstoß, weil sonst hätten wir das Elohim-Ich, da hätten wir ein gewaltiges, riesiges Ich von Anfang an, das haben wir nicht. Wir haben nur eine Essenz davon, sozusagen einen Funken davon, der bei uns die Entwicklung anstößt. Und es wäre aber kein Ich, wenn es nicht seine eigene Entwicklung jetzt selber in die Hand nehmen würde. Und wir können jetzt etwas daraus machen und wir haben aber jetzt diese volle Freiheit darinnen. Potenziell zumindest. Also das ist ein weiter Weg, bis man das voll ausschöpfen, aber das haben wir. Also wenn wir aus diesem Ich heraus tätig sind, tätig an unserem Ätherleib arbeiten, dann ist so wie bei den Elohim durch das Gemeinschafts-Ich der Christus durchgewirkt hat, dann wirkt bei uns der Christus durch und da haben wir ein unendliches Potenzial im Grunde zur Verfügung. Es liegt nur an uns, das Türl weit genug aufzumachen, dass diese Kraft hereinkommen kann. Also wir müssen jetzt auch nicht glauben, naja, das muss alles ich sozusagen alleine machen. Ich muss eigentlich wieder nur zulassen, dass es passiert. Das ist die Kunst daran. Also gerade beim Ätherleib würden unsere schöpferischen Kräfte allein nicht hinreichen, um das genügend zustande zu bringen. Also, aber unser Ich ist wenigstens eben so weit, dass es das Tor öffnen kann, dass diese Kräfte hereinkommen. Wir lernen dabei etwas. Wenn das Ganze fertig ist, dann ist unser Ich so weit, dass es wirklich selber sowas machen kann. Nämlich einen ganzen Ätherleib aus dem Nichts heraus. Und der wäre dann wirklich ganz etwas Neues. Der hätte auch keine Vergangenheit hinter sich sozusagen. Der wäre ganz anders als alle anderen Ätherleiber, von welchem Wesen auch immer. Etwas ganz Individuelles. Aber das ist nur eine sehr, sehr weite Perspektive. Also, dass wir da überhaupt weiter dringen auf dem Weg, bedarf jetzt absoluter Hilfe des Christus. Aber wir sind so weit, diese Hilfe zulassen zu können. Wir können uns auch verweigern. Auch das können wir. Also es passiert nicht zwangsläufig. Das passiert nicht zwangsläufig. Also, was auch etwas Wichtiges ist und was eben der Haken natürlich an der ganzen Geschichte unserer menschlichen Freiheit ist, dass alles erstmals in der Weltentwicklung auch schief gehen kann. Es gibt keine absolute Sicherheit, dass die Schöpfung gelingt, sozusagen. Seit wir involviert sind in das Ganze, gibt es keine Garantie mehr, dass das Ganze gelingt. Das heißt, dass ein Ziel erreicht wird, wo diese ganze kosmische Entwicklung in eine Harmonie hineinmündet. Das gab es in der Art vorher auch noch nicht. Weil selbst wenn da einzelne Wesen abgefallen sozusagen sind, zurückgeblieben sind, die sind ja nicht aus freier Entscheidung. Die sind gewisserweise, wie ich sage, Steiner oft abkommandiert worden dazu. Also Luzifer und Ahriman, die sind nicht so ganz nur, ja, das sind halt die Bösen und die haben sie verweigert. Und ja, sie wurden bis zu einem gewissen Grad in diese Situation hineingestellt, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, sich zu verweigern. Das ist aber noch ganz künstlich. Das heißt, auch Luzifer und Ahriman haben nicht die Freiheit, die der Mensch hat. Sie können sich zwar heute dem Geistigen widersetzen, aber sie können es nur, weil sie aus der obersten Quelle heraus eigentlich dorthin gesetzt wurden, in diese Position. Sie können es auch zumindest der ganzen geistigen Welt gegenüber nur in einem gewissen Rahmen. Nur der Mensch hat diese Freiheit und der kann dann schon ganz in das Luziferische oder in das Ahrimanische Reich zum Beispiel abstürzen. Aus eigenem. Und damit würde dann aber die ganze Weltentwicklung sich ändern, weil der Mensch zunächst einmal durch sein Ich den Zugang zur schöpferischen Quelle hat. Ahriman und Luzifer hat das nicht. Da gibt es im Drama den schönen Dialog zwischen Maria und Ahriman. Und da besiegt ihn in gewisser Weise die Maria dadurch, dass sie mit ganz logischen Argumenten vor Augen führt, dass er den Blick für Ereignisse an Zeitenwenden nicht hat. Weil in Zeitenwenden kommt also sehr stark Schöpferisches herein. Also nämlich, da geht es um den Rückblick dieser ganzen Personen, die im Drama mitspielen, in die frühere Inkarnation, die im Hochmittelalter spielt. Und das ist aber gerade an einer Zeitenwende, also die Zeitenwende zur Neuzeit, vom Mittelalter zur Neuzeit. Und für diese Zeit, wo so starke schöpferische Impulse hereinkommen, für die hat Ahriman keinen Blick, weil das Schöpferische, das kann er überhaupt nicht fassen. Er hat eine unheimliche Kombinationsfähigkeit und kann mit dem Vorhandenen, kann das ausloten in der Logik bis zum geht nicht mehr und verblüffendste Dinge hervorbringen und sagt, boah, ganz was Neues, das war noch nie da. Ist aber eine völlig logische Konsequenz des bereits Vorhandenen. Mit dem kann er spielen und da hat er eine reiche Spielwiese. Aber was wirklich Schöpferisches, keine Ahnung. Davon hat er keine Ahnung, da hat er keinen Zugang. Er wurde von den oberen Göttern sozusagen hinversetzt in diesen geistfernen Bereich. Der Luzifer hat wenigstens ein bisschen einen Zugang, aber halt nur einen sehr beschränkten. Der Ahriman gar nicht. Und er lauert darum auf den Menschen, der diesen Zugang aber hat. Und in völliger Freiheit. Weil der Mensch ist nicht darauf angewiesen, dass die Götter sagen, gut, wenn du zum Ahriman gehst, nehme ich dir das weg. Dieser Möglichkeit hat sich eigentlich die geistige Quelle entschlagen, indem sie dem Menschen die Freiheit gibt. Das heißt, sozusagen zum Allerheiligsten hat der Mensch, zur Quelle aller Quellen hat der Mensch den Zugang.
Also haben die Götter ihn eigentlich beschränkt, also auch ihm Freiheit geschenkt, aber auch beschränkt, dass er eben auch fallen kann und dann nicht höher als die Götter steigen kann.
Naja, dem Menschen, er kann auch fallen, sagen wir so. Ich meine, er könnte und bis ganz oben. Aufsteigen schon. Und der Mensch hat den Zugang bis zu der Quelle. Also das heißt, er könnte theoretisch aus eigener Kraft bis dorthin schon aufsteigen. Das ist natürlich eine sehr theoretische Möglichkeit. Aber was vor allem ist, er könnte, wenn er in das Reich Ahrimans fällt, er könnte sich bis zu einem gewissen Grad den Zugang zu der Quelle bewahren. Und das möchte Ahriman. Weil er weiß schon ganz genau, dass sein Reich eine beschränkte Größe hat. Das ist eigentlich was, was aus der Vergangenheit schöpft. Und irgendwann ist das fertig. Er kann alle Kombinationen durchprobieren und das dauert sicher lange Zeit im Äußeren, aber dann ist es aus. Und der größte Gewinn für das Arimanische Reich wäre, wenn da es irgendwie gelingen würde, einen Zugang zur schöpferischen Quelle zu finden. Und dieser Zugang wäre durch den Menschen und die Götter darüber, unter Anführungszeichen, könnten den Hahn nicht einmal zudrehen. Das ist der Punkt. Weil bei allen anderen Hierarchien können sie das sozusagen zudrehen. Wenn die jetzt in den luziferischen oder arimanischen Bereich eingehen, beschränken sie eben den Zugang zur schöpferischen Quelle. Der Mensch hat ihn potenziell und niemand kann ihn ihm wegnehmen. Er könnte ihn selber wegwerfen, dann gibt er sein Ich auf, aber wir haben ihn. Er ist natürlich noch winzig, winzig, winzig klein, also es kommt noch nicht sehr viel herein und es sind noch nicht die hochinteressanten Sachen für Ariman, die da hereinkommen. Aber immerhin, also das möchten die arimanischen Wesenheiten erreichen, den Menschen da hineinziehen, in sein Reich. Weil dann könnte er eine ganz eigene Welt schaffen. Seine arimanische Welt, schöpferisch, wirklich schöpferisch, mit Hilfe des Menschen, die dann ganz andere Ziele verfolgt, einen ganz anderen Weg geht.
Das sind so die dunklen Seiten dieser Welt, oder?
Das sind die dunklen Seiten dieser Welt, ja. Das sind die dunklen Seiten dieser Welt. Dunkel ist eben diese Welt, eben weil dieses Schöpferisch, das ist ja auch ein Bild sozusagen. Das Bild entsteht dadurch, dass das schöpferische geistige Licht sozusagen nicht hineinfällt. Darum ist diese Welt finster. Also es kommt nichts Schöpferisches hinein. Der Mensch, wenn er hineinkäme in dieses Reich, könnte ein bisschen Licht hineintragen dort. Und Ariman würde das so wollen, dass das halt natürlich nicht strahlendes, helles Licht ist, weil dann löst sich sein Reich ganz auf. Aber ein bisschen könnte er natürlich brauchen, um da in seiner Höhle weiterzubauen irgendwo. Aber gerade in diesem einen Punkt ist der Mensch eben den arimanischen Mächten überlegen. Dort ist er ihnen überlegen. Und das heißt, dort kann er ihn packen. Weil in der Logik und im Verstandesmäßigen, das heißt im Kombinieren des Vorhandenen, da ist Ariman 10.000 Mal überlegen. Das ist also die Hyperintelligenz schlechthin. Aber
deshalb ist auch die Herzensweisheit wichtiger als die
Verstandesweisheit. Richtig. Allerdings interessant ist in der Szene, akzeptieren, dass der Ariman erst dann, wenn die Maria beweist, dass sie es ganz bewusst hat und ihn bewusst argumentieren kann. Das bringt nämlich die Maria sie aus der vorigen Inkarnation als Mönch mit, wo sie also eigentlich ein sehr herber, abstrakt, klar, logisch denkender Mönch ist und bringt sie da also dieses klare Denken mit. Das heißt, das ist das, was dem Arimanischen aber sehr verwandt ist. Und das heißt, sie kann ihm mit Arimans eigenen Mitteln ganz klar beweisen, Bursche, da hast du keine Chance.
Ich dachte, der Ariman ist immer stärker im logischen Bereich.
Ja, schon, aber die Logik reicht aus, um Ariman dorthin zu führen,
an das Schöpferische.
Dort ist der Punkt. Also so weit reicht die Logik aus und da hilft keine Argumentation vom Ariman. Also wenn der Punkt erreicht ist, sie muss ihn gar nicht in dem Sinn widerlegen, sie muss ihn nur mit der Logik genau zu dem Punkt hinführen. Und die Logik hat sie, dass sie ihn genau dorthin führt. Und wenn man dort steht, dann ist das sozusagen logisch bewiesen. Da ist sein blinder Fleck. Dort enden seine Wege. Und das heißt, das gibt dem Menschen viele Möglichkeiten, aber auch ein großes Risiko. Dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Also, es ist nicht so, dass es alles gut gehen muss. Die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, weil wir auch sehr viel Hilfe haben. Weil wir eben gerade durch dieses Ich, das den unmittelbaren Zugang zur schöpferischen Quelle hat, eben den unmittelbaren Zugang insbesondere gerade zum Christus hat. Weil schöpferische Quelle, das heißt, das ist dort, wo die Trinität ist und das ist insbesondere der Christus, durch den wir das bekommen. Und der ist eine gewaltige Hilfe. Also wenn wir das noch in irgendeiner Form zulassen, wobei das natürlich, ist klar, nichts mit irgendeinem äußeren Bekenntnis oder so zu tun hat. Also es geht nicht darum, dass man in irgendeiner Kirche eingeschrieben ist. Im Gegenteil, es ist oft also so, dass die institutionalisierten Bekenntnisse eher das Gegenteil davon sind. Die das eher behindern sogar, bis zu einem gewissen Grad. Aber, also das heißt, es können in dem Sinn Menschen dann Zugang zum Christus haben und Christen sein, die gar nicht wissen, dass sie es sind. Also nicht im äußeren Sinn jedenfalls wissen und sie sind es trotzdem. Weil sie innerlich den Zugang zu dieser Quelle haben und ob man das jetzt Christus oder sonst wie nennt, das ist nicht das Entscheidende. Auf das kommt es nicht an. Ja, weil, wenn man sich schaut, also beispielsweise katholische Kirche, da sind sehr viele arimanische Einflüsse auch drinnen. Und also so ausgewogen. Also die katholische Kirche zum Beispiel ist eine wunderbare Mischung oder eine wunderbare teuflische Mischung von natürlich was Richtigem, was reinkommt und reingekommen ist in der Vergangenheit, aber stark durchsetzt mit arimanischen und luziferischen Impulsen. Die leben sehr stark drin, also in dem ganzen sinnlichen Prunk oder so, der dahinter steckt, der eine gewisse Aufgabe hatte, aber da lebt sehr viel Luziferisches drinnen. Das lebt sehr viel altorientalisches, Luziferisches drinnen, was sie bewahrt hat. Und in der ganzen, aber im Kirchenrecht, in der Kirchenverwaltung, in der Kirchenstruktur lebt einfach arimanisiertes, römisches Recht drinnen. Wenn man sich anschaut, das Kirchenrecht und die Organisation der Kirche, das ist die direkte Fortsetzerin des Römischen Reiches. Hat halt nicht mehr die äußere politische Macht, aber es hat die ganzen inneren Strukturen beibehalten. Das ist auch was vor 2000 Jahren im Grunde war. Was heute überhaupt nicht hineinpasst. Und was sehr Abstraktes hat, darum auch das Lateinische ist eine tote Sprache, das prägt also das Denken auch, macht das Denken zum Leichnam. Macht genau das Gegenteil von dem, was wir am Anfang besprochen haben, im lebendigen Denken. Es tötet ab, es bindet ans physische Gehirn, es bindet das Denken ans physische Gehirn. Nichts bindet so stark ans physische Gehirn wie die lateinische Sprache.
Das ist gut,
ich muss gar nicht. Ja, ich will jetzt nicht schimpfen über das Lateinische, aber es ist die Zeit vorbei, wo das wirklich gut ist. Es hat eine Zeit lang natürlich geholfen, einfach dieses logische Denken zu entwickeln. Und man muss denken, namentlich bei uns in Europa, in unseren Gegenden, das waren primitive Wilde, die Germanen in Wald. Mensch, Willenskraft und so ein Gefühl, aber schöpferisch total, aber die Logik war zuschlagen, im Grunde, also im richtigen Moment und das schnell und gründlich. Aber Logik, nix. Also, und natürlich sehr viele ungebändigte Emotionen auch und Triebkräfte drinnen, also die natürlich auch drin sind, es war ja nicht nur edel, da ging ja schon viel schief und Blutrache und was Gott was alles aus dem Kollektiven heraus noch vieles. Also da war es schon gut, dass gerade also dieses Lateinische, auch dieses kirchlich-Lateinische hier hineingekommen ist und den Menschen hier in Europa dieses Denken gebracht hat, verbunden mit starken Absterbenskräften, die hineingekommen sind, das müssen wir auch sehen, nämlich sowohl physisch jetzt gesehen als im Denken, das war halt notwendig. Und nur die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist eigentlich vorbei. Also meiner Meinung nach ist es heute schon ungesund, die Kinder zu quälen mit dem Lateinischen. Man sagt, ja, klar, es ist erstens schuld die Logik und es ist die Grundlage der meisten europäischen Sprachen, liegt ja im Grunde drinnen. Ist klar, man lernt vielleicht irgendeine andere europäische Sprache, wenn man Latein kann, weil die ganzen Worte irgendwo von dort her kommen, die meisten. Also da hat man schon eine riesen Basis, das ist schon klar. Aber es macht steif. Es macht total steif und es hindert, es ist ein großes Hindernis, ans lebendige Denken heranzukommen. Schaut euch die meisten Lateinlehrer an. Es gibt wenige Ausnahmen. Es ist so einen wirklich lebendigen Lateinlehrer zu finden, das ist sehr schwer. Schaut es euch an, von der Gestik, von wie es gehen, wie es stehen, wie es sprechen, trocken, nüchtern. Das liegt einfach in der Sprache drinnen. Und die Sprache schult das und die verbindet, also eben sehr stark bindet das Denken ans Gehirn, bindet überhaupt sehr stark alles ans Physische. Das heißt, bewirkt oder bereitet vor den Materialismus, der kommen musste. Ist auch klar, musste kommen. Das ist der letzte Schritt, uns ganz vom Geistigen wegzubringen auch und daran zu erwachen zur Freiheit. Also das war alles notwendig. Und die materialistische Wissenschaft wurde vorbereitet durch die kirchliche Theologie. Da ist das Denken entwickelt worden dazu. Die griechische Philosophie war noch viel lebendiger, namentlich also wenn man sich Platon anschaut. Aristoteles bringt dann schon die Logik, das geht schon in die Richtung, ist aber immer noch lebendiger, aber es wird verschärft dann im Mittelalter. Dann stirbt es noch mehr ab, hat aber auch noch eine gewisse Lebendigkeit, aber jetzt in der Neuzeit ist ganz tot.
Mittelalter war es auch so dunkel.
Hat jedenfalls ist ein Aspekt davon. Ich meine, es gab natürlich schon lichte Momente auch darin, sehr starke sogar. Also es ist nicht nur finster, aber es hat die Aufgabe gehabt, vorzubereiten von diesem den Übergang von diesem alten, unbewussten, luziferischen geistigen Zugang, der aus dem Orient gekommen ist, ex-Oriente Lux, da ist halt sozusagen die griechische Kultur, ist eigentlich die letzte, die vielleicht die größte Blüte, aber das ist die Endstation. Das Römische schöpft von dem, da ist aber schon eine Umwendung, da ist es eigentlich, das Römische ist dann schon ziemlich tot. Also selbst zu der Zeit, als das Lateinische noch lebendig gesprochene Sprache war, also selbst da hat sich schon das Tote sehr stark in sich. Und jetzt geht's weiter, jetzt musste das einmal wirklich eben ganz absterben und bevor es nicht ganz abgestorben ist, kann man nicht aus Freiheit das Neue schöpferisch jetzt wirklich durch das individuelle Ich bewusst hereinholen. Weil die alte Kultur ist nicht durch das Ich hereingeholt worden. Das Wesentliche war gerade dann, dass es nicht bewusst durchs Ich hereingeholt wurde. Sondern da wurde es hereingeholt durch die anderen Wesensglieder. Also namentlich durch den Astralleib, der hat halt seine Eingebungen, dann hat man irgendein traumhaftes Hellsehen und weiß einfach, wie das geht, weiß, welche Heilmittel man verwenden muss, weil irgendwelche Götter haben es offenbart, man hat also bunteste Imaginationen gehabt und genau gewusst, was man tun soll. Höchste Weisheit drinnen. Hat funktioniert, aber das Ich war gerade draußen. Und später dann, ägyptische Zeit oder so, als dieses Hellsehen nicht mehr so selbstverständlich war, sondern man es trainieren musste, also das heißt einen Einweihungsweg gehen musste, dann bestand er gerade darin, im Moment der Einweihung das Ich auszuschalten, weil das stört. Wehe, das Ich kommt hinein. Also es war natürlich auch noch klein und schwach und die Entwicklung des Ich geht aber immer über die Entwicklung des Ego, also was ganz egoistisch ist, weil das wahre Ich ist ja das genaue Gegenteil. Das Ich, das eigentliche Ich ist das sich verschenken, schöpfen aus der geistigen Quelle und das an die Welt verschenken, die Welt bereichern um das. Das Ego nimmt von dem Vorhandenen für sich was weg und sagt, ich will's, ich brauch's und nimmst den anderen eigentlich weg. Aber nur das hat vorbereitet, dass überhaupt dieses freie Ich sich entwickeln kann. Erst in dem Ego drinnen kann das Ich aufleuchten. Aber in der ägyptischen Zeit war das eigentliche Ich nur so ein winziges Fünkchen und eher die Gefahr, dass das Ego dann ganz stark aufleuchtet. Also alles, was Ego und Ich ist weg und rein in den reinen, gereinigten, geheiligten Astralleib kommen jetzt diese Bilder hinein, spiegeln sich am Ätherleib, der noch extra herausgehoben wurde aus dem Körper auf künstliche Weise. Also das heißt, die Einzuweihenden wurden in diesen todesendlichen Schlaf versetzt, wo der Ätherleib so stark gelockert war, dass es fast wie beim Tod der Fall ist, aber gerade noch, dass man es hereinholen konnte wieder. Später ist es schief gegangen. Es war dann nicht mehr so leicht. Dann sind viele halt nicht mehr zurückgekommen, die sind ewig dann geblieben oder lange Zeit da drüben. Aber das Ich musste ausgeschaltet sein. Wir werden das dann sehen im vierten Mysteriendrama, da gibt es einen Rückblick auf die ägyptische Zeit, auf die spätägyptische Zeit, wieder eine Zeitenwende, weil sie da schon vorbereitet, die späte, darauf folgende griechische Kultur. Und da wird so eine Einweihung geschildert der Opferweise hätte die Aufgabe gerade dafür zu sorgen, dass das Ich des Einzuweihenden ausgeschaltet ist, dass das nicht eingreift in den Prozess, und er verweigert das. Das heißt, er meditiert diesen Spruch nicht, der dazu notwendig ist, und dadurch geht die Einweihung komplett schief. Das heißt, plötzlich hat sie zwar Eingebungen, Visionen, aber ganz, ganz persönlich gefärbt. Nicht also das reine Göttliche, sondern ganz aus persönlichem Erleben heraus geschildert. Also größtes Sakrileg. Und damit, das hat karmische Folgen für den Opferweisen. Capesius, der spätere, muss da durch. Auf der anderen Seite tut er aber genau das Richtige, wenn man es jetzt im großen Zusammenhang sieht, weil es ist eben diese Zeitenwende da. Die Zeit ist vorbei, wo man das Ich ausschalten soll. Es muss die Zeit kommen, wo man das Ich durchgeht und in Kauf nehmen muss, dass das Ego aufleuchtet dabei. Ohne dem geht's nicht. Also man muss durch den Egoismus durch, um zum Ich zu kommen. Es geht nicht anders. Und irgendwann muss der Schritt passieren. Und der Opferweise, der frühere Capesius, in dem Fall entscheidet sich dafür, weil er das kommen sieht, die neue Zeit. Lädt aber damit schweres Karma trotzdem auf sich. Weil die ganze Harmonie der damaligen Zeit und dieser Einweihungsmethode völlig über den Haufen schmeißt. Und das hat karmische Folgen für alle, die daran beteiligt sind. Und zwar heftige. Und trotzdem tut er das einzig Richtige. Also was im Übrigen auch so fürs Karma bedeutet, man kann manchmal richtige Dinge tun und lädt trotzdem schweres Karma auf sich. Ich meine, es wäre noch schwerer, wenn man es versäumen würde, es zu tun, wenn man die Möglichkeit hätte, es zu tun. Also man entkommen tut man eh nicht. Aber wie soll ich sagen, also so eine Entwicklung, also sowas zu machen und dabei nicht Karma auf sich zu laden, das erfordert einen so hohen Einweihungsgrad, dass man es nicht mehr notwendig hätte, sich auf Erden zu verkörpern. Dann, unter Umständen, dann schafft man es, so einen Schritt zu vollziehen auf Erden, ohne dass man neues Karma auf sich lädt und auch das den anderen erspart dadurch. Aber das sind also ganz, ganz wenige. Das heißt, im Normalfall kann man die Entwicklung in die richtige Richtung treiben, aber sie ist unter Umständen mit katastrophalen Folgen fürs Karma trotzdem verbunden. Und an denen man dann mehrere Inkarnationen lang zu kiefeln hat und das wieder auszugleichen. Also das heißt, der Weg ist alles andere als nur gemütlich. Das muss man schon sehen. Das liegt mir auch sehr am Herzen, dass wir das im Zuge unserer Mysterien-Dramen-Aufführung ein bisschen deutlich machen, dass das nicht nur so ein Weg ist, ich komme ins Geistige und das ist immer schöner und dann bin ich an der schöpferischen Quelle und dann schweben alle als Engel herum und wird alles wunderbar und die Welt wird gut und es ist alles schön. Ja, das ist schon das Ziel, aber dazwischen geht es um heftige Kämpfe und jeder äußere Kampf, jeder noch so schlimme äußere Kampf, sei es mit, weiß ich nicht, Atombomben oder sonst was, ist eine Kleinigkeit gegen die inneren Kämpfe, die auszustehen sind. Und das ist sehr ernst gemeint und sehr, sehr, sehr dramatisch und durch diese Dinge muss man eigentlich durchgehen. Man muss sich trotzdem nicht fürchten, weil man wird nur vor die Dinge gestellt, die man auch ertragen kann, wo man gerade durchkommt. Also so weise ist die Führung des Schicksals immer noch, auch wenn es gewisse Störungen bereits im karmischen Ablauf gibt, aber so weise ist die Führung, dass man nur an das herankommt, was man grundsätzlich auch bewältigen kann. An was anderes wird man nicht gestellt. Also man kann eigentlich immer sagen, wenn ich vor einer Schicksalssituation stehe, kann man sich ganz stark immer sagen, ich habe die Kraft, sie zu meistern. In der einen oder anderen Form. Ich meine, es wird vielleicht nicht das Ergebnis herauskommen, das immer so in meinem kleinen Ich wünsche und ich bitte mich, dass morgen vorbei ist und ich wieder meine Ruhe habe. So wird es vielleicht nicht ausschauen, aber man kommt durch und es ist ein Schritt nach vorwärts, das Ganze. Das ist im Grunde immer gewährleistet. Aber einfach ist es nicht. Naja, lassen wir es damit gut sein. Schauen wir das nächste Mal weiter.
Das heißt weglaufen, aber ist eigentlich gar nicht schlecht.
Weglaufen ist schlecht, ja. Stimmt.